Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zum Feiertagsgespräch am Karfreitag. Das haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet und ich freue mich, dass der Filmemacher Simon Verhoeven aus München zu uns nach Berlin gekommen ist dafür. Willkommen in unserer Sendung, Herr Verhoeven.
Ich freue mich sehr, Frau Bürger.
Schon über 1 Million Zuschauer, Zuschauerinnen hat Ihr aktueller Film seit Ende Januar ins Kino gelockt. Über Ostern wären es wahrscheinlich noch mehr. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die Verfilmung des Romans von Joachim Meyerhoff. Sie sind damit seit Wochen deutschlandweit in den Kinos unterwegs. Waren Sie denn auch in Ihrem Lieblingskino? Konnten Sie ihn da zeigen?
Ja, also Lieblingskino. Ich habe einige Lieblingskinos. Ich war in München im Rio-Kino, im Leopold, im Theatina. Wir haben auch in der Lichtburg Essen den Film gezeigt. Das ist ein wunderschönes Kino. Also es gibt ja so viele tolle Kinos. Die Reaktionen der Menschen sind schon überwältigend, muss ich sagen. Unabhängig jetzt von den Zahlen, ist natürlich toll, über 1 Million Zuschauer mit so einem Film, der schon anspruchsvoller ist. Aber es ist schön. Ich werde am Parkplatz, bin ich angesprochen worden, neulich vorm Supermarkt von einer Dame, die mir gleich ihr heiles Leben erzählt hat. Also der Film öffnet, glaube ich, so ein bisschen auch die Herzen und die Menschen erzählen dann sofort auch von persönlichen Dingen.
Es war, was zum Beispiel?
Ja, es geht ja in dem Film um Lücken im Leben, die einem gerissen werden ins Herz. Verluste von Menschen, Verluste auch von Träumen. Also so sehe ich das jedenfalls. Die vielen Lücken, mit denen wir alle in unserem Leben zurechtkommen müssen. Und der Film geht wahnsinnig humorvoll und zuversichtlich und warm damit um, so wie auch der Roman schon. Denke ich. Die Dame hat mir erzählt, wann ihre Mutter verstorben ist und wir kamen dann ins Gespräch. Also ich habe noch nie so viele persönliche Reaktionen auf den Film bekommen, so viele Zuschriften und dass Menschen mich auch ansprechen. Schön.
Oft waren Sie ja auch zusammen mit dem Hauptdarsteller Bruno Alexander bei den Vorstellungen. Der spielt den jungen Joachim Meyerhoff wirklich kongenial, wie er noch sehr unsicher nach München an die Schauspielschule geht und während dieser Zeit bei den wirklich sehr unkonventionellen Großeltern lebt. Holt jetzt Bruno Alexander, 27 Jahre jung, auch junges Publikum ins Kino oder kommen die Leute doch eher, weil sie Fans ihrer Mutter Senta Berger sind, die die Großmutter spielt?
Ja, es ist ganz gemischt. Also wegen Bruno gehen sicherlich auch jüngere Leute rein. Dann gehen natürlich Fans des Romans rein, muss man sagen, die den Roman lieben. Der Roman wird heiß geliebt. Sicherlich auch Menschen, die meine Mutter sehen wollen. Dann auch vielleicht Menschen, die meine Filme mögen. Und ich glaube aber auch viele Leute, die noch nie einen Film von mir gesehen haben. Also ich bin zum ersten Mal mit diesem Film in den Arthouse-Charts 4 Wochen lang auf Platz 1 gewesen. Das heißt, ich habe, glaube ich, auch ein ganz neues Publikum erreicht damit. Ist ein bunter Mix an Menschen, die da reingehen.
Willkommen bei den Hartmanns, alter weißer Mann, Männerherzen. Das sind frühere Filme, die auch Millionen von Menschen zum Lachen, zum Nachdenken, manchmal zum Weinen gebracht haben. Jetzt also, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Ihre Mutter, die konnte ja bei der ersten großen Premierentour nicht dabei sein, weil sie sich im Januar das Bein gebrochen hat, den Oberschenkel sich gebrochen hat. Das ging groß durch die Boulevardpresse. Wie geht's ihr inzwischen?
Es geht ihr wieder besser, viel besser körperlich. Es war wirklich eine harte Zeit. Eine Woche vor der Premiere hat sich ein Oberschenkel gebrochen, ist von der Bühne gefallen bei einer Probe für eine Lesung in Hamburg. Schwerer Oberschenkelbruch, auch Hüfte mit dabei im Bruch. Und sie hatte eine künstliche Hüfte. Also kann man sich vorstellen, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, was das bedeutet. Schwierige OP. Jetzt ist sie in der Reha gewesen und hat wieder Mut gefasst. Auch die Reaktionen auf den Film, die Lücke, haben ihr sehr gut getan. Sie hat ihn jetzt auch endlich selber im Kino gesehen. Mhm. Das war ein großes Erlebnis, weil das muss man sich mal vorstellen. Sie hat den Film ja gar nicht gesehen gehabt.
Ja.
Jetzt war sie im Kino mit 300 anderen Menschen. Das haben wir organisiert, so eine kleine Nachpremiere. Und das war wirklich sehr emotional, sehr schön für sie, den Film einfach mal zu sehen mit anderen Menschen im Kino. Und ja, es ist trotzdem natürlich so, sie ist jetzt wieder zu Hause in diesem großen Haus, aber ohne meinen Vater. Das kommt dann auch plötzlich wieder, dieses Thema. Ne? Wenn man sich einen Oberschenkel bricht, dann hast du plötzlich nur diese Reha, diese Aufgabe, so schmerzhaft es ist, so fordernd es ist, nimmt es dich ganz ein und gibt dir diese Aufgabe und dann kommst du zurück irgendwann und bist eigentlich jetzt wieder auf dem Weg der Gesundung und stellst aber fest, ja, der Michael ist ja nicht mehr da.
Ja.
Na, das kommt dann wieder. Und das habe ich das Gefühl, dass das etwas ist, wo sie jetzt wieder sich neu adjustieren muss und wir versuchen ihr natürlich dabei zu helfen, wir Kinder.
Vor 2 Jahren gestorben, Michael Richtig. Verhoeven, ihr Vater, über 60 Jahre Ehemann von Senta Berger. Kommen wir noch drauf zurück. Siri Hüstwedt, die Schriftstellerin, hat ja gerade über Paul Auster, ihren verstorbenen Mann, ein Buch geschrieben, in dem sie das auch so schön formuliert hat. So schön, so traurig schön. Da hat sie geschrieben, Ich komme nach Hause und da ist niemand, aber dieser Niemand hat einen Namen.
Ja, meine Mutter ist auch immer noch ein Paar, nur eben ist dieses Gegenüber nicht mehr da. Trotzdem ist sie nicht alleine zu denken, so als Existenz, und denkt sich auch selber nicht so. Und diese Lücke ist aber auch etwas, da kommen wir sicherlich noch dazu, aber die vielleicht uns beiden, also meiner Mutter als auch mir, diesen Film umso kostbarer werden hat lassen, weil es eben eine Beschäftigung war, eine Aufgabe war mit diesem Verlust, den man eigentlich sonst gar nicht bewältigen kann. Wir haben ihn auch nicht bewältigt, aber es war schön, einen Film machen zu dürfen, der sich so humorvoll und so menschlich mit diesem Thema des Verlustes von Menschen, die wir lieben, auseinandersetzt.
Wir grüßen Ihre Mutter einfach mal an dieser Stelle.
Ja, danke, die hört zu. Auf jeden Fall. Ich grüße Sie auch. Also hoffentlich habe ich jetzt auch nicht schon zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert mit alleine ins Haus kommen und so. Aber meine Mutter geht ja auch sehr
offen damit um,
wie schwierig es ist, ja.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Simon Verhoeven hat Joachim Meyerhoffs autobiografischen Roman verfilmt, er hat das Drehbuch geschrieben, eine tolle Besetzung gefunden und Regie geführt. Wie ist das Projekt überhaupt zu Ihnen gekommen?
Ja, es war ein Wunsch. Ich habe den Roman vor 8 Jahren gelesen und habe mir sofort gedacht, das wäre ein toller Film. Aber die Rechte waren schon weg an dem Buch. Ich habe dann herausgefunden, wo sie sind, bei der Komplizenfilm. Ist eine tolle Berliner Firma. Maren Ade, die Regisseurin unter anderem, Janine Jakowski und Jonas Dornbach sind da dahinter. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Aber Jahre später, sie hatten bereits einen anderen Roman von Meyerhoff verfilmt. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Und darüber haben wir uns unterhalten. Und irgendwie, glaube ich, haben sie verstanden, dass es interessant sein könnte, was ich dazu zu sagen habe. Oder irgendwie ist der Funke übergesprungen bei uns. Und dann kam die Idee natürlich auch von mir schnell, was mit meiner Mutter, können wir meine Mutter ansprechen? Fanden sie auch toll. Meine Mutter wollte dann aber auch erstmal nicht. War mein Vater gerade gestorben. Da wusste sie eigentlich gar nicht, ob sie nochmal arbeiten will, so richtig, ja.
So ein erfolgreiches Buch, auch so eine Person wie Joachim Meyerhoff, die man ja darin sieht, wenn man das Buch liest und ihn auch als Schauspieler kennt, das kann man nicht einfach so anpacken, habe ich gedacht. Das muss man sehr vorsichtig anfassen, wie so ein Pullover, den man auftrennt, aufribbelt und was Neues daraus stricken will. Zumal Joachim Meyerhoff ja eben als Autor und Schauspieler bekannt ist für seinen ganz besonderen Ton, für seinen ganz besonderen Humor. Wie war das für Sie? Fühlten Sie sich da wirklich frei oder irgendwie auch befangen, diese Geschichte?
Ja, ich habe mich total frei gefühlt. Ich habe eine große Lust verspürt auf diese Welt. Ich habe mich auch dieser Welt sehr nahe gefühlt. Deswegen hatte ich auch keine Angst.
Die Welt eines jungen Schauspielstudenten.
Ja, und die Welt auch der Großeltern, der schrägen Großeltern, die so liebevoll beschrieben ist. Dieser Menschen, die Kunst lieben, die Literatur lieben, die Musik lieben, die sich auf den Teppich legen, nachdem sie Whisky und Rotwein und Contreau getrunken haben und Musik hören. Nicht, dass meine Eltern es getan hätten oder meine Großeltern. Also in dem Roman, im Film gurgeln ja die Großeltern auch mit Schnaps jeden Morgen, und zwar ohne auszuspucken. Auch die Art und Weise, wie Meyerhoff beschreibt, der Blick, der so scharf ist, nie kitschig, aber immer liebevoll. Und deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob ich da jetzt groß scheitern kann. Ich habe aus dem Vollen schöpfen können irgendwie. Ich habe mich damit voll gesogen und konnte dann wirklich ein tolles Drehbuch schreiben. Aber ich bin auch wahnsinnig behutsam vorgegangen. Ja. Also weil ich wusste, ich habe eine Verantwortung. Ich wollte, dass Joachim Meyerhoff der Film gefällt. Das war mein allererster Gedanke.
War er denn beteiligt irgendwie?
Ja, also er war insofern beteiligt, dass man natürlich dann ihm das Drehbuch gezeigt hat, die erste Fassung. Ich habe ihm auch erstmal Szenen gezeigt, nur die ich geschrieben hatte, damit er überhaupt merkt, wie geht es mit der Tonalität von mir und seiner Tonalität zusammen. Seine Sprache ist ja so wichtig bei ihm. Die habe ich versucht oft zu übernehmen, aber ganz oft musst du ja neue Szenen schreiben und trotzdem in seiner Sprache bleiben. Also ich musste sozusagen selbst lernen können, die Meyerhoffsche Sprache selbst zu erfinden, mitzuerfinden und trotzdem auch mit meiner eigenen pointierten, mit meinem Unterhaltungshandwerk zu verbinden, sagen wir es mal so. Muss der auch dramaturgisch natürlich eine Filmdramaturgie erfinden. Da ist ganz vieles zusammengefasst worden, in eine Schiene gebaut, dass der Film eben wirklich nicht in Episoden zerfällt, sondern sich wie eines anfühlt, dass alles eine Fallhöhe hat, einen Druck hat. Und man hat natürlich gemerkt in den Drehbuchgesprächen mit Joachim, dass ihm das immer noch sehr nahe geht. Also wenn man da eine Szene schreibt, wo sein verstorbener Bruder vorkommt, dann hat er Tränen in den Augen. Und da merkt man eben, es ist eine Lücke.
Ihre Mutter mussten Sie nicht suchen, nur überreden. Die war einfach da als potenzielle Schauspielerin. Aber Bruno Alexander mussten Sie finden.
Ja.
Wie haben Sie den jungen Schauspieler, der ja bekannt geworden ist mit so Impro-Comedy auf YouTube, seine erste große Hauptrolle im Kino, wie haben Sie den entdeckt?
Ja, also er ist eine Sensation, um das mal kurz zu sagen. Mein Sohn hat den für mich entdeckt. Also ich kannte Bruno Alexander so, aber ich habe jetzt gar nicht an ihn gedacht.
Ihr Sohn ist ja noch gar nicht so alt.
Mein Sohn ist 15 und ist sehr interessiert an Filmen und ist sehr wach, was das Thema angeht. Hat mir gesagt, schau dir doch mal den an, der ist echt toll, der ist lustig, aber nicht nur. Der ist tief, der hat was. Der wäre doch was für deinen neuen Film. Hat er einfach toll mitgedacht, hat einen Instinkt gehabt und ich habe ihn mir dann wirklich genauer angeschaut und dachte mir auch, ja, er hat recht, das könnte was sein. Und wir haben auch nur Bruno eingeladen zum Casting. Ah. Ihn und meine Mutter zusammen mal, einfach mal so gesehen, was passiert da, wenn die zusammen sind. Dann auch Michael Wittenborn, ja, der den Großvater spielt. Und das hat einfach so funktioniert von Anfang an, dass wir gar keinen anderen jungen Schauspieler mehr angeschaut haben.
Wie sprechen Sie Ihre Mutter am Set an? Mama oder Senta?
Mama. Also es geht nicht anders. Aber es ist natürlich sehr amüsant fürs Team. Fühlt sich etwas seltsam an am Anfang, wenn man dauernd beim Arbeiten Mama sagt. Mama, geh doch nochmal bitte 5 Zentimeter nach links. Mama, bitte den letzten Satz noch einmal ein bisschen weicher oder was auch immer. Man sagt sehr oft Mama, aber es führt natürlich auch zu einer familiären Atmosphäre am Set.
Könnte auch zu einer Zweiklassengesellschaft führen.
Inwiefern?
Naja, die Mutter ist näher dran am Regisseur.
Ja, gar nicht. Nee, also tatsächlich gar nicht. Meine Mutter ist so eine, ist ja sowieso, meine Eltern sind so toll immer gewesen, wie sie auf Augenhöhe mit dem Team gearbeitet haben. Ich glaube, das ist das Erste, was ich von meinen Eltern gelernt habe, dass wir am Set eben nicht diese Hierarchien haben wollen. Es ist ja auch so, dass meine Mutter eine Distanz zu mir gehalten hat und ich auch zu ihr. Die kommt ganz selbstverständlich durch diese Rollen der Regie und der Schauspielerin. Weil wenn wir zu privat werden würden, dann würden wir uns auch verheddern in Diskussionen, die gar nicht zielführend sind. Also es hat uns sehr geholfen, diese Rollen einzunehmen. Also privat, persönlich verheddern wir uns öfter, als wenn wir miteinander arbeiten.
Naja, und warum wollten Sie sie in dieser Rolle haben?
Ganz ehrlich, nicht weil sie meine Mutter ist, sondern weil sie für mich die beste Schauspielerin für diese Rolle war. Das ist eine alte Schauspiel-Diva, die sie da spielt.
Eine reale Person.
Eine reale Person, Inge Birkmann, die sehr autoritär sein kann, sehr hart auch, aber darunter sehr verletzlich ist, die ein großes Trauma in ihrem Leben erleben musste, die einen schweren Unfall erlitten hat, bei dem ihr Mann gestorben ist vor ihren Augen und seitdem eine schwere Verletzung an ihrem Bein. Eine Zumutung für eine Schauspielerin sozusagen, die sie ihr Leben lang bewältigen musste, die sich wie ein Parasit in ihr Leben gefressen hatte, diese Verletzung, so sagt Meyerhoff in seinem Roman. Und es war eine unglaublich spannende Figur, die also auch eine zärtliche Wärme hat für ihren Enkel, aber auch eine Schärfe und eine Härte und Sachen sagt, die so direkt und so ehrlich sind, dass man nur lachen muss. Faszinierende Frau und ich dachte, das ist einfach nochmal eine große Rolle. Nicht, weil meine Mutter so ähnlich ist, aber weil ich weiß, dass meine Mutter diese Rolle versteht und auch kann. Ja.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, das Buch und der Filmtitel beziehen sich eben, Sie haben das angedeutet, auf den frühen Unfalltod von Joachim Meyerhoffs Bruder. Aber in der Verfilmung jetzt von Simon Verhoeven hallt dieser Titel eben anders nach, weil kurz vor Drehbeginn sein Vater gestorben ist, der Filmemacher Michael Verhoeven. Hatte Ihr Vater die Planung dieses Films noch mitbekommen?
Die Planung schon. Also er hat gewusst, dass wir das machen wollen. Er hat es leider nicht mehr mitbekommen, dass es dann wirklich dazu kam und hat den Film leider nicht gesehen. Was ich sehr bedauere, weil ich glaube, es wäre für ihn sehr schön gewesen, diesen Film zu sehen. Gerade diesen Film auch. Also er hat alle meine Filme natürlich gesehen. Aber der Film ist auch ein Schritt, denke ich, für mich in ein ernsteres, erwachseneres Fach vielleicht nochmal, was nicht heißen soll, dass ich meine früheren Filme wie Männerherzen oder Willkommen bei den Hartmanns irgendwie als unernst abtun würde. Ja, meine Komödien waren immer ernst oder hatten auch eine ernste Seite, aber es ist einfach eine andere Etage, eine andere Tiefe. Und das Verrückte ist eben, mein Vater konnte den Film nicht sehen, aber dadurch, dass er eben verstorben ist, glaube ich, hatte ich auch eine andere Verletzlichkeit in mir, die diesen Film geprägt hat.
Insofern, ja, es gibt ja diese Szene, ne, in der der Sarg des Großvaters aus dem Haus rausgetragen wird. Senta Berger steht oben auf der Terrasse und beobachtet das. Das war bestimmt ein sehr intensiver Moment für Sie alle, weil Sie das ähnlich kurz zuvor zu Hause erlebt haben.
Ja, ganz genau so sogar. Also dieser Moment war mir auch ganz wichtig, dann im Film auch zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ob er im Roman so eine große Rolle spielt, aber bei uns zu Hause war es eben so, dass diese faktische Verabschiedung, das letzte Mal, dass ein Mensch das Haus verlässt, sozusagen, mein Vater, damit war er wirklich weg, ist aus dem Haus gegangen und wird nie wiederkommen. Deswegen war das für mich damals, als es passiert ist, so scharf und so eindrücklich, so schmerzhaft. Davor hatte ich es eigentlich noch gar nicht ganz fassen können. In dem Moment musst du verstehen, okay, das ist das letzte Mal, dass er jetzt geht. Und deswegen war der Moment mir wichtig. Und beim Drehen ist es dann gar nicht so, dass man sich dauernd die eigenen Emotionen, dass man sich davon verwirren lassen darf, sondern ich muss ja ganz nüchtern bleiben eigentlich und ganz scharf. Aber natürlich gelingt es auch nicht immer. Da waren sehr, sehr emotionale Szenen dabei. Und trotzdem musst du, glaube ich, dich davon immer lösen. Weil wenn du zu emotional wirst, dann wirst du vielleicht auch sentimental. Und dann ist es so ein, weißt du, plötzlich aber ist es, man braucht als Regisseur immer so eine gewisse Distanz dann wieder.
Um aber wie kann man nicht sentimental werden, wenn die Mutter Sätze sagt, wie ihre Mutter, die Großmutter im Film spielt? Alt werden, das ist die größte Zumutung von allen. So ähnlich ist der Satz, den sie sagt. Und sie sagt den eben nicht lamoyant oder weinerlich oder jammernd. Sie sagt den sehr existenziell und sehr ernst.
Ja, das ist aber auch ein Satz, den zum Beispiel meine Mutter auch sagen könnte. Also das ist, deswegen habe ich den auch reingeschrieben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der aus dem Roman ist. Ich glaube nicht. Der ist von mir. Aber das ist ein Satz, den meine Mutter 1:1 so sagen hätte können. Auch mein Vater. Also dass Altwerden eine Zumutung ist, was ja nicht heißt, dass man nicht diese Zumutung bewältigen sollte oder versuchen sollte, sie zu bewältigen, versuchen sollte, dagegen anzugehen, sozusagen sich nicht zu ergeben der Zumutung, sondern irgendwie sein Lachen zu finden, zu behalten, das jugendliche Herz immer wieder zu kitzeln. So, das ist sehr meine Eltern gewesen. Zum einen diese klare Aussage, dass es einfach schwierig ist. Zum anderen aber auch der Wille, dagegen anzuleben.
Und so vergisst man beim Filmgucken eigentlich auch phasenweise, dass das die Geschichte von Joachim Meyerhoff ist. Ich habe das gemerkt, ich habe so nach einer halben Stunde habe ich mich daran erinnert und habe gesagt, das ist ja gar nicht die Geschichte von Simon Verhoeven, das ist ja die von Meyerhoff.
Naja, es mischt sich. Ja, das ist das Schöne, es mischt sich und das ist ja das Verrückte, dass ich sagen kann, das ist eigentlich mein persönlichster Film, aber basiert auf der Autobiografie oder fiktionalen Biografie von Joachim Meyerhoff. Es basiert auf dem Text eines anderen und dennoch fühlt es sich für mich wie mein persönlichster Film an. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist.
Als Regisseur sind Sie in der Verantwortung, die Schauspielerinnen und Schauspieler zu schützen, und zwar alle. Also einen sehr jungen Schauspieler wie Bruno Alexander, genauso wie eine Vollblut-Schauspielerin, erfahrene Menschen wie Senta Berger oder Michael Wittenborn oder David Striesow oder Laura Tonke, all die anderen, die da noch mitspielen. Wie stellen Sie sich auf die Einzelnen ein und schweißen zugleich ein Ensemble zusammen?
Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin braucht eine eigene Regie. Wenn mich jemand fragt, wie führst du Regie, ist es immer anders, weil es ist immer ein anderer Mensch vor mir, ne? Und das muss man, glaube ich, erspüren. Ich versuche immer das Gefühl zu vermitteln eines angstfreien Raums. Es gibt ganz verschiedene Wege, denke ich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sich wirklich so wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, ich kann gar keinen Fehler machen, weil ich darf alles probieren, ich darf alles erstmal anbieten und er wird mir dann, ich muss dieser Vertrauenspol sein, wo sie sagen können, der weiß auch die Antwort. Wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich eine Frage habe, er weiß es. So muss ich rüber. Und selbst wenn ich es nicht weiß, muss ich so erscheinen. Ich muss diese Sicherheit immer ausstrahlen.
Und hier hatten Sie ja eigentlich sogar zwei Schauspielensembles. Also einerseits diese Familie und andererseits die Klasse der Schauspielstudierenden, in der der junge Joachim sein Studium anfängt.
Das waren zwei Filme eigentlich.
Waren das echte Schauspielstudenten?
Ja, das waren Schauspielstudenten, die gerade teilweise aus der Ausbildung kam, tatsächlich von der Falkenberg-Schule, Ernst-Busch-Schule und so weiter, von den großen, tollen Schauspielschulen, die wir so haben. Und die das natürlich nachfühlen konnten, was da passiert, die auch teilweise eigene Ideen, die haben vor Ideen nur so gesprudelt. Also das war ein ganz anderer Dreh als mit den Großeltern und Bruno Alexander im Haus. Das war sehr fokussiert, es waren drei Schauspieler die meiste Zeit. Ganz anderer Filmdreh wurde es dann plötzlich, als wir die Schauspielszenen gedreht haben, übrigens hier in Berlin.
In den Sophienseelen.
In den Sophienseelen.
Da steht drüber Otto-Falkenberg-Schule. Ich dachte, huch, sind doch die Sophienseele.
Ja, manchmal muss man nach Berlin gehen, um München richtig schön aussehen zu lassen. Also und umgekehrt auch. Also es ist wunderbar, so wie man sich die, ich habe die Falkenberg-Schule so dargestellt, wie man sie sich im Roman vorgestellt hat. Das war mir ganz wichtig. Ich hab gar nicht dokumentarisch versucht, eine Welt nachzubilden, sondern ich habe wirklich nur versucht, die Welt im Film zu zeigen, die ich im Roman gesehen habe, als ich ihn gelesen habe. Das war natürlich mit den jungen Schauspielern was ganz anderes. War sehr anstrengend, muss ich auch sagen. Du hast da 8, 9 junge Schauspielende da vor dir, die alle vor Ideen sprudeln. Du musst aber trotzdem deine Szenen erzählen und sie aber auch bei Laune halten. Den kann ja auch nicht langweilig werden. Es war sehr anstrengend, aber auch sehr schön.
Wunderbaren Szenen, die Joachim Meyerhoff als junger Schauspielstudent wohl selbst erlebt hat. Also Aufgaben wie jetzt lächle mal, aber auch mit den Brustwarzen. Mhm. Oder spielt bitte eine Nudel in einem kochenden Topf voller Spaghetti.
Ja, genau.
Ist sehr, sehr lustig anzugucken.
Oder auch die Tierübung, ne? Also wenn er als Nilpferd.
Nilpferd, genau.
Effi Briest vortragen als Nilpferd. Ich habe auch in der Schauspielschule, ich war ja auch auf der Schauspielschule selbst, das hat natürlich auch einiges gebracht für den Film. Ich musste auch als Eichhörnchen mal einen Text vortragen und es war kein so erfolgreicher Abend. Ich habe mich auch total doof gefühlt. Also ich kenne dieses Gefühl der Peinlichkeit, der Scham, die viele Schauspielerinnen und Schauspieler kennen und immer wieder kennen und immer wieder überwinden müssen. Das glaubt man, also es ist nicht so, dass das dann einmal überwunden ist und dann hat man es einfach. Das fängt eben in der Schauspielschule an, aber geht auch später im Beruf weiter. Die Angst auch, auf die Bühne zu gehen, die Angst, sich zu zeigen, auch vielleicht sich lächerlich zu machen, die hört nie ganz auf.
Die vielleicht emotionalste Szene ist dann Joachims Durchbruch an der Schauspielschule. Da singt er sein Lieblingslied, das Lieblingslied seines verstorbenen Bruders, Tainted Love, genau, von Soft Cell. Und das haben Sie uns mitgebracht für diese Sendung. Stand das im Buch oder kam das von Ihnen?
Das kommt von mir. Das gab es nicht im Roman.
Und was bedeutet Ihnen der Song?
Seit diesem Film bedeutet mir der Song noch viel mehr. Davor war es für mich einfach eine Hymne aus den 80er Jahren, mit der ich aufgewachsen bin. Und wir haben uns dann für diesen Song entschieden, weil er einfach gepasst hat von der Zeit, auch irgendwie von der Emotion. Und mittlerweile nach diesem Film bedeutet mir der Song noch viel, viel mehr.
Tainted Love von Soft Cell, aufgenommen 1981. Da war Simon Verhoeven 9 Jahre alt. Aufgewachsen ist er mit dem jüngeren Bruder Luca, der auch im Filmgeschäft tätig ist, mit dem prominenten Elternpaar Senterberger und Michael Verhoeven und zeitweise auch mit Oma Resi im Haus, der Oma mütterlicherseits. Was war das für eine Frau?
Ja, ganz, ganz wichtig für mich. Also meine Oma hat bei uns im Haus gelebt, also die Mutter meiner Mutter. Die aus sehr armen Verhältnissen kam, die ein sehr hartes Leben gehabt hatte. Mit 14 ist ihre Mutter gestorben. Sie musste dann die ganze Geschwisterschar durchbringen. Der Vater war nicht zu Hause, sagen wir es mal so, salopp. Hat 2 Weltkriege erlebt, hat noch den Kaiser in Wien in der Kutsche vorbeifahren sehen, meine Oma, Resi, Theresa. Und es war für uns im Haus die Kraft schlechthin, auch die Sicherheit schlechthin. Nicht, dass meine Eltern uns irgendwie vernachlässigt hätten, überhaupt nicht.
Also die kam nicht ins Haus, als sie kraftlos wurde, sondern...
Genau, meine Oma ist einfach richtig aufgeblüht nochmal mit 70. Also als dann die Enkel kamen, das ist Wahnsinn, was sie da nochmal, plötzlich hatte sie einen Garten. Ich meine, sie hatte nie einen Garten gehabt in ihrem Leben, ja. Aber sie hat davon geträumt, sie hat ihren Balkon jahrelang gepflegt und plötzlich hatte sie einen Garten. Ist im Haus meiner Eltern eben eingezogen und es war das Größte für sie. Und diese Naturverbundenheit, auch die Freude über, wenn die Vögel zwitschern morgens oder dass es wieder blüht im Frühling. Das Wunder auch der Natur, das Kommen und Gehen, das hat unsere Oma uns mitgegeben. Diese Bodenständigkeit, diese fast schon bäuerliche Kraft und Wärme, die sie hatte, das hat uns beschützt, uns Kinder.
Resis Mann, der Großvater Josef Berger, der hat unter anderem Wiener Lieder komponiert. Vielleicht ein Grund dafür, dass sie nicht nur für unsere Sendung Musik von Soft Cell, von Prince und von den Bee Gees mitgebracht haben, sondern auch diese Karussellmusik.
Wenn alles sich dreht, wenn sie alles dreht, wenn sie alles dreht, wie die Fantasie, die sich mit mir, die vorübergeht, euer Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind? Bist du wie ein Kind, die vor einem Bieter große Dauer fühlt, es wieder leben sind, ja, wenn sie alles dreht, wenn sie alles dreht, wenn sie alles dreht, dann wird die Fantasie, die sich wieder nähern, die vorübergeht, wo das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, die vor einem Bieter große Dauer fühlt, es wieder leben sind, ja, wenn sie alles dreht, wenn sie alles dreht, wenn sie alles dreht, dann wird die Fantasie, die sich wieder nähern, die vorübergeht, wo das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, die vor einem Bieter große Dauer fühlt, es wieder leben sind, la 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 la.
Der Wiener Schauspieler und Sänger Michael Heldtau mit Karussell, im französischen Original, ein Chanson von Jacques Brel. Was verbinden Sie, Simon Verhoeven, mit dieser Musik?
Ich habe diesen Auftritt live gesehen als Kind. Ich war bei der Probe da. Meine Mutter ist, glaube ich, auch bei der Show aufgetreten und deswegen konnte ich das sehen. Und es hat mich als Kind einfach schwerst beeindruckt und auch beschäftigt irgendwie, dieser Text, ja, also wenn sich alles dreht. Es geht ja um Schauspieler in diesem Text. Wenn das Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Dass man auch vergisst, wer man ist. Das hat mich in diese Welt des Theaters reingezogen, dieses Lied. Und ich fand das einfach toll. Ich war wirklich noch klein, aber dass das eine Welt ist, die mich irgendwie anzieht, ja.
Der eine Großvater war also Komponist, aber die Künstlerfamilie war ja noch viel größer. Der andere Großvater, Paul Verhoeven, war Filmregisseur und Theaterintendant. Seine Frau Schauspielerin, auch ihre Tanten und die Cousine Stella Maria Adorf waren und sind Film und Theater für die nicht nur Broterwerb, sondern Lebensmittelpunkt. Paul Verhoeven starb sogar auf der Bühne. Mhm. Also diese Familie. Mhm. Hat die Ihnen die Berufswahl erleichtert oder war das auch erstmal eine Bürde und eine Last?
Beides natürlich. Ich bin der, der ich bin, auch weil ich aus dieser Familie irgendwie stamme. Meine Eltern, das kann man ja, ist schwierig leugnen. Ich bin sehr, sehr geprägt worden von der Liebe meiner Eltern zum Geschichten erzählen, zum Theater, zum Film. Wir sind ins Kino gegangen, wie andere Leute in die Kirche. Am Sonntag und ich habe danach, aber es muss natürlich auch was in einem sein. Nach dem Kino wollte ich dann der ganzen Familie vorspielen, welchen Film ich gerade gesehen habe. Da mussten sich alle hinsetzen, die Großeltern auch aufs Sofa und ich habe den Film nochmal vorgespielt und mein Vater hat eine kleine Kulisse gebaut und das waren halt.
Was für Filme waren das?
Ach, Disney-Filme, Charlie Chaplin-Filme, ne? Dick und Doof, darf man heute nicht mehr sagen, aber Dick und Doof-Filme, Stan und Ollie, Komödien oft, aber eben auch ernste Komödien. Chaplin ist ja immer ernst, also auch Emotionen dahinter. Ich war schon als Kind ein Geschichtennarr, ein Geschichtenerzähler und das kommt auch von meiner Familie jetzt, ob man das jetzt genetisch verorten möchte oder immer nur durch die Prägung, die man, keine Ahnung. Ja.
Und doch gab es in Ihrer Jugend, in den 80ern ja etwas, das Sie noch mehr geprägt hat als Film und Theater. Sicher gehörte Musik dazu, aber vor allem Fußball. Leidenschaftlicher Spieler beim TSV 1860 München.
Ja.
In was für einer Spielerposition waren Sie am besten?
Ganz früher war ich Mittelstürmer. Ich war wirklich ein Torjäger eigentlich. Also ich habe auch rechts außen gespielt, aber ich habe angefangen beim TSV Grünwald als Mittelstürmer. Und das ist auch immer noch, ich glaube, der Torinstinkt, so der Zug zum Tor, das ist immer noch so zum Abschluss kommen. Ja, ein Tor schießen ist immer noch in mir irgendwie. Das hat mich sehr geprägt, Fußball, glaube ich, als Persönlichkeit einfach, was man im Teamsport lernen kann. Ich habe eine solche Liebe zu dem Spiel. Es ist ja auch eine Art Kunst.
Aber wollten Sie Profifußballer werden?
Nee, ich habe damit, ich sag mal so, ich war einfach recht gut und habe in Auswahlmannschaften gespielt und andere sind dann auch in den Profibereich gekommen von mir, mit denen ich gespielt habe. Ich habe mich verletzt mit 16, schwer verletzt. Ich konnte gar nicht mehr spielen. Es war auch für eine Weile so, dass ich gar nicht mehr gehen konnte.
Sie haben sich verletzt oder wurden verletzt?
Ich wurde verletzt während eines Spiels, Schien- und Wadenbeinbruch, also die ganze Ferse auch zertrümmert eigentlich. Ganz schwere Verletzung. Und dann habe ich mich ein Jahr später, als ich gerade wieder gehen konnte, bin ich mit der Vespa, bin ich gegen eine Laterne gefahren. Da kann ich wirklich niemanden dafür verantworten. Ich bin einfach von der Straße abgekommen. Also da war es dann vorbei mit Sport erstmal bei mir so. Aber ich hätte es auch wahrscheinlich nicht geschafft, jetzt in die ganz hohen Profiränge zu kommen, muss man auch ganz realistisch sagen. Aber ich glaube, es bringt einem Disziplin bei, es bringt, egal welcher Leistungssport, auch eine Art von, dass man wieder aufsteht, wenn man verloren hat, Niederlage. Ja.
Und was die Leidenschaft für den Fußball angeht, konnten Sie das ja vielleicht noch ein bisschen nachholen, ausleben in der Doku-Serie über den FC Bayern?
Ja, naja, also so ganz nicht. Das war für mich schon auch eher eine ernüchternde Erfahrung, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde das Ergebnis gut dieser Doku-Serie, wenn man bedenkt, wie schwierig es uns teilweise gemacht wurde, die zu drehen, das muss ich schon ganz ehrlich sagen.
Von also, Amazon oder von
nein,
FC Bayern?
Ja, auch nicht vom FC Bayern, aber von einzelnen Leuten beim FC Bayern, die einfach selbst gern diese Serie gemacht hätten, so würde ich es mal sagen, und die uns überhaupt nicht unterstützt haben, sondern eher versucht haben, die Türen zu deckeln, zuzumachen, wo man viel direkter mit den Spielern sprechen hätte können, viel direkter Access bekommen hätte können. Da war eine Menge Angst.
Wir haben jetzt über die Familie gesprochen, den Sohn von, als ja. der sie lange wahrgenommen wurden und das wahrscheinlich dann irgendwann auch nicht mehr so toll fanden. Wie haben sie es geschafft, dem zu entkommen?
Ich fand es gar nicht toll. Als Kind habe ich es nicht so richtig wahrgenommen. Da merkt man natürlich, dass die Mutter prominent ist. Sie wird im Supermarkt angestarrt oder manche Männer wollen Handkuss haben. Handkuss geben, genau. Und wir Jungs, mein Bruder und ich haben dann mit unserem Plastik- oder Holzschwert dann zugeschlagen. Wir waren damals so groß, dass es genau im richtigen Bereich gelandet ist beim Gegenüber. Also es war so diese 70er, 80er Zeit, wo noch so Kavaliere immer ankamen. Das hat uns manchmal schon gestört als Kinder, aber es war nicht, hat unsere Kindheit gar nicht so geprägt. Ne? Wir waren ganz normale Kinder, da ging es um Schule, um dürfen wir rausgehen, dürfen wir Fußball spielen gehen, müssen wir Klavier üben. Ich musste immer Klavier üben, bevor ich Fußball spielen durfte. Das ist auch so eine, also war schon eine wichtige Prägung, glaube ich, dass meine Eltern da so strikt waren, die mir jetzt hilft, aber die mich als Kind natürlich genervt hat. Eine Bürde wurde es für mich erst, als ich wirklich dann mit 17, 18, 19 begonnen habe zu begreifen, wie ich gesehen werde von außen. Weil für mich war klar, ich will in den Filmbereich. Ich werde Filme machen. Ich habe auch wirklich mir alles zugetraut. Ich habe ja immer Geschichten geschrieben. Ich habe Comics gezeichnet, schon als kleines Kind. Mhm. Ich habe ein Theaterstück geschrieben mit 13, das in der Schule aufgeführt wurde. Ich habe an mich geglaubt. Aber dann plötzlich kam dieser Blick von außen und mir war klar, nee, du bist der Sohn von. So sehen dich alle. Die warten nur darauf, dass du scheiterst.
Das ist hart.
Ja, ja, ich habe es so empfunden. Ja, also diese bereit zur Häme, das ist ja auch nicht undeutsch. Mhm. Da habe ich mich sehr bedrängt gefühlt und plötzlich gemerkt, oh, ich muss mich vielleicht doppelt beweisen auch. Ich muss doppelt beweisen, dass es mir ernst ist, dass ich was kann.
Und das möglicherweise auch komplett anders ist als das, was meine Eltern machen.
Richtig. Richtig. Also ich habe zum einen sicherlich diesen großen Vorteil, dass ich so mit einer Art Selbstverständlichkeit dieses Handwerk beobachten konnte als Kind und sehen konnte, was da alles dazugehört, welche Gewerke, wie ein Film entsteht, die verschiedenen Schritte, wie sehr mein Vater da an seinem Schreibtisch sitzt oder auch im Urlaub immer noch schreibt, immer seine Ledertasche mit seinen Büchern oder seiner Schreibmaschine dabei hatte. Und wir Kinder, wenn wir zum Strand gegangen sind, haben wir trotzdem, Papa, komm doch mal mit und so. Also ich habe gesehen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Meine Eltern haben immer über Film, Theater gesprochen, sehr ernsthaft am Abendtisch. Also das ist natürlich Prägungen, die sind ein toller Vorteil für ein Kind. Aber dann dieses zu verstehen, dass man nur als Sohn von wahrgenommen wird, was übrigens auch jetzt lustigerweise teilweise immer noch steht bei mir immer Sohn von dabei, wenn über mich geschrieben wird.
Aber Ihre Mutter sagt, nein, ich bin jetzt die Mutter von Simon Verhoeven.
Genau, teilweise wird zu meiner Mutter gesagt, Sie sind doch die Mutter von. Ja. Das ist auch schön natürlich, dass das gibt. Aber mittlerweile ist es schön für mich. Also ich musste mich halt freischwimmen und ich musste vor allem auch es schaffen, einen eigenen Weg aufzubauen.
Das ist gelungen über den Absprung nach New York. Ja, Ihre Mutter hatte die Idee, geh doch mal einfach weg, weit weg.
Ja, ja.
Und dann haben Sie in New York nicht nur ein paar Monate Schauspielkurse gemacht, sondern daraus wurden 10 Jahre.
Ja.
Lange Zeit.
Fast. Ich wollte nicht mehr weg. Ne? Also wer will schon weg aus New York in Mitte 20? Wer will da schon weg? Also es war Mitte der 90er Jahre, es war eine sehr aufregende Zeit und ich habe nach allen möglichen, ja, auch Jobs gesucht, um dort bleiben zu können.
Schauspielstudium, Filmmusik, Regie.
Ja, ja. Wobei das wichtigste Studium für mich wirklich die Filmregie war. Ich habe einen Schauspielkurs angefangen, weil meine Mutter sagte, komm, das ist auf jeden Fall interessant für dich. Du wirst auch als Regisseur, selbst wenn du Filme machst, wirst du da was lernen. Und so war es auch. Aber ich habe schon mich nie so wohl gefühlt in der Schauspielerrolle und habe auch da in der Schauspielschule eigentlich immer gedacht, ich würde jetzt gerne was als Regisseur sagen. Das habe ich dann 4 Jahre lang studieren dürfen an der New York University. Und das war das Studium, was mir wirklich, was mir auch den Weg eröffnet hat zu mir selbst, sage ich mal.
Es gibt so eine alte Doku, die Verhoevens, und darin sieht man sie jung in New York. Mhm. Und sie sagen, meine Mutter war in den 60er Jahren in L.A. erfolgreich. Warum soll ich es nicht auch schaffen? Ja, das war damals der Traum, in Amerika Filme zu machen. Warum ist das nicht gelungen? Warum sind Sie nicht geblieben?
Damals, als ich in New York war, war mein Traum tatsächlich dann, oder der normale Weg auch meiner Klassenkameraden, meiner Mitstudentin, nach L.A. zu gehen und nach Hollywood zu gehen, weil ich war schließlich in New York. Da war das normal, dass man gedacht hat, danach wird man irgendwann nach L.A. gehen. Aber ich habe sehr bald gemerkt, dass es so eine Art Beschäftigungstherapie wurde. Also ich war bei vielen Drehbuchmeetings, das gibt es ja dort, man nennt es Development Hell.
Hell, Hölle, also ja. Entwicklungshölle.
Genau, es werden Stoffe entwickelt. Mhm. Und von, weiß nicht was, 50 Stoffen, die drüben entwickeln, werden halt 3 gemacht. Aber alle anderen 47 werden auch bezahlt. Und man kann da also leben und trotzdem keinen Film jemals machen. Ich habe auch 2, 3 Angebote gehabt, die ich machen hätte können. Es war dann so ein Teil 2 von irgendwas und so. Aber es war nie meine Stimme. Ich habe mich nie darin so gesehen. Und ich habe halt gleichzeitig auch begonnen zu schreiben. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn ich schreibe, ist es Deutsch.
Ja.
Komisch. Und ich glaube, auch jetzt habe ich immer noch das Gefühl, also es kann auch sein, dass ich jetzt mal ein Projekt mache, was mehr englischsprachig ist. Ich habe ja auch schon mal 2 gemacht, die englischsprachig waren. Aber die Sprache ist mein Zuhause natürlich, auch als Drehbuchautor und als Regisseur. Und ich fühle mich im Deutschen einfach sicherer und kann feiner reagieren. Ja.
Und das war denn dieser erste Film, eine Coming-of-Age-Komödie, 100 Pro, mit ihrem Bruder Luca verhüffen in einer der Hauptrollen. Wurde leider kein Erfolg.
Nein, gar nicht.
Woran lag's?
Also das lag an vielem, also mit Ken Duken noch, da haben ganz tolle Leute mitgespielt auch. Es ging um eine kleine Geschichte, 2 Jungs, die abends ein Date haben in einer Disco, in einem Club würde man heute sagen, und die kommen nicht rein. Und sie verbringen die ganze Nacht dann auf dem Parkplatz, leider. Und machen dort Beobachtungen über die Gesellschaft. Sie sehen die Leute, die aus dem Club kommen, die kleinen Dramen, die kleinen Geschichten. Und ich finde es eigentlich immer noch eine sehr schöne Idee, diese Bühne des Parkplatz, der Ausgeschlossenen, die nicht reinkommen. Das ist eigentlich eine tolle Allegorie auf die Gesellschaft, die Außenseiter. Ja. Aber ich habe es nicht geschafft, das in dieser Tiefe zu transportieren in den Film. Der wurde ein Flop und er wurde auch von der Kritik nicht wirklich nett angefasst. Eine Kritikerin hat geschrieben, der Apfel fällt manchmal weit vom Stamm.
Naja.
Das merkt man sich. Ne? Mhm. Also es tut so weh, dass man sich's merkt. Auch wenn man Jahre später dann irgendwie Hymnen gehabt hat mit seinen Filmen. Ich merke mir dann trotzdem die aus meiner frühen Anfangszeit, die so wehgetan haben. Die merkt man sich am meisten. Ja, ich war noch nicht so weit.
Das hat dann lange gedauert. 8 Jahre, glaube ich, bis sie Männerherzen gedreht haben, den nächsten Film, der dann wirklich ein Millionenpublikum erreicht hat. Dazwischen haben sie vor allem als Schauspieler Geld verdient, in Fernsehserien, auch in Kinofilmen wie Sönke Wortmanns Das Wunder von Bern und Doris Dörries Der Fischer und seine Frau. Welchen Stellenwert hat das Schauspielen in ihrem Leben?
Ja, also es hatte für mich einen ganz wichtigen, weil ich Erfahrungen sammeln konnte und ein Set erleben durfte und Regisseurinnen und Regisseure bei der Arbeit erleben durfte. Man lernt dann immer dazu, aber es war keine glückliche Zeit.
Beruflich. Nicht dieser Drang, ich will Schauspieler sein.
Nein, es war für mich ein Weg, die Miete zu zahlen. Ich habe mich darin nie wohlgefühlt. Ich bin dann immer abends nach Hause gekommen nach so einem Dreh und habe geschrieben und habe wieder an meine Drehbücher gesetzt und habe trotzig weitergeschrieben an meinen Drehbüchern, die damals einfach nicht gemacht wurden, die nicht durch die Förderungen kamen, die nicht finanziert wurden, die abgelehnt wurden. Und diese 7, 8 Jahre haben mich sehr geprägt. Ich bin dadurch noch trotziger geworden und besser im Schreiben. Und irgendwann hat es dann auch geklappt. Ne?
Männerherzen, das war Simon Verhoevens Erfolgskomödie aus dem Jahr 2009. Er wieder verantwortlich für Drehbuch, Regie, Musik und einen kleinen Cameo-Auftritt. Insgesamt ein sehr spielfreudiger Ensemblefilm, der verschiedene Seiten von Männlichkeit vorführt. Vom großen Macker bis zum unsicheren Tölpel. Haben Sie damals damit auch sich selbst und Ihr Umfeld beschrieben?
Total. Also sicherlich habe ich viele Seiten von diesen Männern in mir. Und viele Männer haben ja verschiedene Seiten. Man fühlt sich manchmal total unsicher und schüchtern, wenn gerade was Frauen angeht. Ich war damals, als ich das geschrieben habe, 30, war noch nicht verheiratet.
Auch noch nicht mit der Frau zusammen,
nein,
die Sie nach 20 Jahren zusammen sein geheiratet haben.
Also teilweise, wir haben uns dann in der Phase auch kennengelernt, aber Es war eine Zeit der Unsicherheiten, auch in meinem Freundeskreis. Manche waren in einer festen Beziehung und wollten eigentlich nochmal schauen, war es das jetzt für mich? Ja, und hatten davor Angst, dass die Beziehung sozusagen hält. Andere hatten Angst davor, dass die Beziehung endet. Also es gibt ja eigentlich immer nur diese zwei Ängste. Da gibt es den Wotan Wilke-Möhring-Charakter, der seine Frau zurückhaben will und versinkt in Liebeskummer und auch in Aggressivität. Also ich habe in dem Film wirklich recht ernste Seiten auch von Männern reingebracht, glaube ich. Man merkt es
ja
kaum.
Doch, die Frage, wie fühlt sich ein Mann, wenn die Frau, die schwangere Frau, abtreiben will?
Ja, auch das, ja.
Wie fühlt sich ein Mann, wenn der demente Vater im Pflegeheim stirbt?
Ja,
das
ja
kommt ja auch vor.
Das ist richtig. Ist auch schön, dass Sie das jetzt nochmal so genau sagen, weil ich glaube, man sieht bei dem Film, und das sieht man bei den meisten Komödien von mir, dass sie eigentlich ein Drama sind. Männerherzen hieß anfangs ursprünglich mal Mann in Not, als ich meine ersten Notizen gemacht habe. Und ich dachte auch, das wird ein tolles Arthouse-Drama. Wahrscheinlich werde ich Cannes gewinnen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, also meine Tonalität ist eben diese humorvolle.
Prominent besetzt, Sie haben schon gesagt, Wotan Wilke-Möhring, Till Schweiger, Florian David Fitz, Justus von Donani und Christian Ulm.
Ja.
Wir können nicht ausblenden, was vor zwei Wochen durch den großen Spiegel-Artikel öffentlich wurde und ganz Deutschland geschockt hat. Die massiven Vorwürfe der Schauspielerin Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Er soll mit ihrem Gesicht in sozialen Medien Fake-Accounts erstellt haben, darüber im Internet Telefonsex-Kontakte geknüpft haben. Mhm. Fernandes hat gegen Ulmen in Spanien Anzeige erstattet und für ihn ja gilt die Unschuldsvermutung. Wie war das für Sie, Simon Verhoeven, als diese Bombe platzte? Was geht Ihnen dazu alles durch den Kopf?
Schwierig. Also man muss auch sehr aufpassen, welche Sprache man dazu findet jetzt. Ich habe Christian kennengelernt vor mehr als 20 Jahren und war noch befreundet. Ja, die Vorwürfe haben mich erschüttert, auch angewidert, verwirrt, schockiert. Was da passiert ist, ist eben was anderes als zum Beispiel beim Fall Wedel, wo man sich leicht äußern kann, weil er eine ganze Branche sofort angeht. Auch auf Filmsets Leute wussten davon und da habe ich mich dann auch sofort sehr darüber aufgeregt, weil meine ganze Branche, für die ich auch stehe und die ich auch liebe, damit ja diskreditiert wurde und auch zu Recht angreifbar sich gemacht hat, weil eben zu wenig Leute was gesagt haben. Es wurde geschwiegen damals. Mhm. In dem Fall jetzt. Es ist ja was ganz anderes. Es ist hinter privatesten Türen wohl passiert. Auch Colleen selbst hat es ja nicht gewusst. Es ist ein bizarrer Fall, der mir einfach nur wehtut. Natürlich vor allem jetzt mal für Colleen. Ich glaube, sie hat damit einen wichtigen Schritt, einen mutigen Schritt gemacht, mit dem sie sich auch befreien konnte, soweit es vielleicht möglich ist erstmal. Ich hoffe auch, dass das so weitergeht. Ich hoffe aber vor allem, dass das Thema sich auch speziell jetzt mal um diesen virtuellen Raum dreht, der irgendwie immer noch der Wilde Westen ist. Ne? Online, wir tun immer noch so, als ob das keine Fortsetzung der Gesellschaft ist. Das war früher schon so. Habe ich mich schon immer gewundert, wenn Leute gesagt haben, ja, ich habe mir den Film runtergeladen illegal. Dann sage ich, ja, du hast ihn geklaut. Also als ob Verhaltensweisen, Gesetze, Werte, die wir in unserer Gesellschaft schätzen, nicht gelten würden, sobald es in den virtuellen Raum geht. Und das ist natürlich in diesem Fall mit virtueller Vergewaltigung oder mit dieser Art von Deepfakes, was es da jetzt eben alles gibt.
Ja, es wird in diesen Kontext gerückt. Ich glaube, Deepfakes hat sie ihm nicht direkt vorgeworfen.
Ich glaube, er hat sie nicht selbst erstellt. Und man muss natürlich auch sagen, sozusagen, momentan ist es ein laufendes Verfahren. Und es ist nur fair, sich dazu auch nicht zu offensiv und detailliert zu äußern. Wir leben immer noch in einem Staat, wo die Unschuldsvermutung gilt. Trotzdem ist es natürlich so spezifisch, diese Vorwürfe, dass ich persönlich sie glaube. Das ist etwas, was mich schon lange beschäftigt. Mhm. Und ich hoffe, dass da schon eine andere Gesetzgebung stattfindet. Und das hat nichts mit Beschneiden von Freiheit oder Meinungsfreiheit zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass die gleichen Werte auch in dem virtuellen Raum gelten müssen wie sonst im Leben.
Sie haben sich ja auch in einem Instagram-Video, einem kurzen, dazu geäußert, Ihre Solidarität mit Colleen Fernandes dort formuliert. War das jetzt wirklich Ihr eigenes Bedürfnis oder wird das auch von der Öffentlichkeit, zumal der digitalen Öffentlichkeit, von jemandem wie Ihnen verlangt?
Es war beides. Also ganz klar, weil ich habe, als ich es zum ersten Mal gehört habe, was da vorgefallen sein soll oder vorgefallen ist, habe ich nicht gedacht, ja, jetzt muss ich sofort was sagen. Also meine Frau und ich gar nicht, ja. Aber dann habe ich gemerkt, wie ich Nachrichten bekomme. Willst du dich nicht positionieren? Was ist los? Ihr habt doch zusammen gearbeitet. Du kennst ihn gut. Ihr wart doch Freunde. Er hat in deinen Filmen mitgespielt. Wie ist es denn jetzt? Und das waren nicht wenige Nachrichten. Und die haben mich natürlich schon auch bedrängt, zum anderen aber auch ins Nachdenken gebracht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin ja jetzt bereits involviert. Wenn mein Film Männerherzen wiederholt wird, wenn man sich den jetzt anschaut, dann ist es für mich sehr traurig, dass man jetzt immer diese...
Man sieht es mit, man kann es gar nicht vergessen.
Wenn sobald Christian Ulmen erscheint, dass man diese Gedanken im Kopf hat. Und das ist für mich auch eine Art, ja, Verrat an unserer gemeinsamen Arbeit. Und ich denke, dass man sich da schon distanzieren und klarstellen muss. Ich wünsche mir irgendwie und ihm, dass er schafft, Teil einer Lösung zu werden, auch wenn diese Katastrophe jetzt passiert sein mag. Und dass es irgendwie für ihn noch die Möglichkeit gibt, ja, also wenn es so ist, braucht er Therapie, um es mal ganz klar zu sagen.
Simon Verhoeven, ich bin froh, dass wir am heutigen Feiertag noch eine Stunde miteinander teilen und unser Gespräch jetzt nicht an dieser Stelle beenden müssen. Es gibt noch vieles zu bereden, zum Beispiel, wie es kam, dass Sie sehr schnell auf Angela Merkels Wir schaffen das reagiert haben mit dem Erfolgsfilm Willkommen bei den Hartmanns. Bis zu den Nachrichten könnten wir aber erstmal noch eine Ihrer Wunschmusiken spielen. Prince steht auf Simon Verhoevens ergänzender Playlist. Warum?
Es war mein erstes Konzert, diese Tour, Sign of the Times Tour in München in der Olympiahalle. Da war ich 14 oder so und bin ich mit meinem Papa hingegangen. Es war ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde.
Nochmals willkommen zum Feiertagsgespräch mit dem Filmemacher Simon Verhoeven. Sein erfolgreichster Film war bislang Willkommen bei den Hartmanns. Knapp 4 Millionen Zuschauer haben den gesehen, wurde mit einem Dutzend Preisen ausgezeichnet. Ein Jahr nachdem Angela Merkel gesagt hatte, wir schaffen das, da hat er es geschafft, einen Film zu diesem Thema zu machen. Senta Berger spielt die Familienmutter, die beschließt, einen jungen Mann, der aus Nigeria geflüchtet ist, zu Hause aufzunehmen. Simon Verhoeven, erinnern Sie sich, was gab da damals den Impuls für diesen Film und zwar sehr, sehr schnell daran zu gehen, ein Drehbuch zu schreiben?
Es war tatsächlich vor Angela Merkel, wir schaffen das. Sonst hätte ich den Film vielleicht auch gar nicht gemacht, weil ich erstarrt gewesen wäre, wie heiß das Thema plötzlich geworden ist. Es war eine recht unschuldige Idee, möchte ich fast sagen. Wir haben über eine Familienserie nachgedacht, hatten da schon über Figuren so grob geredet und ich hatte immer das Gefühl, ja, da fehlt was. Dann habe ich mal so aus Spaß gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn die Familie einen Flüchtling aufnimmt? Da war das Thema noch nicht so groß. Mhm. In Deutschland schon gar nicht und auch nicht in Europa. Und dann habe ich so gedacht, wow, also das ist eine gute Idee. Es war sehr spielerisch. Da ist Komödie vorprogrammiert, du hast diesen Culture Clash, dieses Aufeinandertreffen der Welten, die bürgerliche Familie, die versucht, alles richtig zu machen und dabei in viele Fettnäpfchen steigt. Auch umgekehrt, der Flüchtling, heute würde man Geflüchteter sagen, der vielleicht Fragen ganz direkt stellt, wie ein Kind, und bei dieser Familie auch auf wunde Punkte hinweist und so. Ich habe das gar nicht politisch gesehen. Ich dachte mir, es ist eine interessante, menschliche Komödie.
Nein, nicht politisch gesehen, ich weiß nicht. Also Sie lassen nichts aus, was an Klischees
kam. Aber das kam dann.
Ach so, also, weil es geht um Rassismus.
Dann ging es plötzlich los. Währenddem, ich habe das Buch angefangen zu schreiben und plötzlich ging es los. Plötzlich war kein anderes Thema mehr in den Medien. Es war verrückt.
Islam, richtig. Islamisten,
ja, richtig.
Offener Rassismus, verkappter Rassismus.
Was ich auch drin habe. Also man darf nicht missverstehen, das wurde ich mal gefragt, ist das sozusagen so eine blanke, wir schaffen das, Propaganda? So war es nie gemeint von mir, nie. Und ich selber bin ein sehr nachdenklicher Mensch. Ich bin selten jemand, der eine Meinung zu 100% radikal vertritt. Ich habe immer Nuancen in mir, die auch zweifeln. Und mir war die Willkommenseuphorie auch ein bisschen unheimlich, weil ich mir damals schon dachte, da entlädt sich auch was in der deutschen Seele. Man ist froh, jetzt auf der Seite der Guten zu stehen.
In sozusagen. Bayern haben Sie es wahrscheinlich auch besonders mitbekommen.
Ja, Teddybären am Bahnhof und so. Aber ich habe mir auch gedacht, wow, das könnte noch ein bisschen ein Erwachen geben, was komplexer ist und was auch nicht nur einfache oder schöne Seiten hervorbringt. Und genauso war es ja dann auch. Und es hat die Gesellschaft wahnsinnig polarisiert. Das Thema Islamismus zum Beispiel habe ich in diesen Film reingebracht. Das könnte man heutzutage fast gar nicht mehr so leicht machen. Ich war sehr unbefangen noch.
Einen also Islamisten in der Flüchtlingsunterkunft.
Ja, ich habe einen Islamisten satirisch dargestellt im Flüchtlingsheim. Da gibt es einen erzkonservativen, radikalen Islamisten, der eigentlich Deutschland hasst und alle, auch moderaten Muslime hasst. Mit dem bin ich komödiantisch umgegangen.
Aber wo lag denn für Sie die Latte, die Grenze, wie weit sich so ein ernstes Thema komödiantisch ausreizen lässt?
Ich habe mich da voll reingewagt. Also ich habe tatsächlich damals den Mut gehabt, ich war jünger, ich habe mir gedacht, ja komm, wir müssen jetzt Vollgas hier geben. Außer es muss natürlich, wenn du eine Geschichte erzählst, wo ein Geflüchteter bei einer Familie, das war klar, dass das eine positive Geschichte wird. Es war ganz klar, dass dieser Effekt ein positiver sein wird für den Menschen, der zu dieser Familie kommt und auch für die Familie. Aber es war mir auch ein Anliegen, auch auf die schwierigen Seiten hinzuweisen, auch auf Islamisten hinzuweisen, auch auf den hinzuweisen, dass nicht alle Menschen, die zu uns kommen, so interessiert sind an uns, an unserer Kultur und vielleicht auch archaische oder erzkonservative Männerbilder oder Frauenbilder mit sich bringen, Gesellschaftsbilder mit sich bringen, die sich überhaupt nicht so leicht mit unseren Werten vereinbaren lassen. Gerade auch nicht mit linken Werten. Und das war ja das Absurde daran, ne? Dass es sozusagen die Linken waren, die am allermeisten die Arme ausgebreitet haben, obwohl die Probleme, die vielleicht da zu uns kommen, teilweise auch gerade Linken nicht gefallen dürften. Ich glaube, diese Komplexität muss man aushalten. Und der Film hat versucht, sie komödiantisch in einen Film zu ballen, und natürlich trotzdem eine humanistische, eine humane, eine positive Geschichte zu erzählen.
Wieder ein Familien-, ein Ensemble-, ein Generationenfilm. Das fällt wirklich auf, wie genau Sie die unterschiedlichen Perspektiven von Jungen und Alten auch in Ihren Filmen darstellen können. Antennen zu allen Generationen. Können Sie Familie besonders gut?
Anscheinend. Also ich bin sehr ein Familienmensch, glaube ich. Ich habe es sehr genossen, als Kind schon in einer großen Familie aufzuwachsen. Es waren ständig irgendwelche Verwandten da bei uns, oft aus Wien. Schwägerinnen, Tanten, Onkel, Neffen, Cousinen bei uns im Haus. Und das habe ich sehr genossen, dieses Tohuwabohu. Ich liebe meine Familie und es hat vielleicht dazu geführt, dass ich gerne darüber schreibe, ja.
Was würden Sie denn sagen, hat Willkommen bei den Hartmanns bewegt?
Das ist schwer zu sagen. Also ich denke mal, in der Phase damals war es ein wichtiger Beitrag, dass man trotz dieser harten Polarisierung, die da entstanden ist, es war ja heftig, wie sich da links und rechts angegangen haben teilweise. Giovanni Di Lorenzo hat gesagt, es befreit. Mich hat der Film ein bisschen befreit, Lachen befreit und der Film hat mich ein bisschen entkrampft. Man darf auch ein bisschen schmunzeln über die Situation, in der wir jetzt sind. Und ich glaube, generell hat der Film ja eine positive Message gehabt über Integration, was nicht von selbst und selbstverständlich kommt, sondern Integration und die Aufgabe von Integration betrifft beide Seiten und die geht nicht von selbst. Man muss sich auch nicht zu fein dafür sein, dann jemandem zu sagen, pass mal auf, bei uns läuft der Laden aber so. Bei uns gelten diese Regeln und die musst du einhalten oder die musst du verstehen. Das ist eben nicht so wie in Afghanistan oder in Syrien. So, da darf man sich auch nicht als Gesellschaft, als aufnehmende Gesellschaft zu fein dafür sein oder zu denken, oh, wir dürfen nichts sagen, sonst sind wir gleich Nazis. Also das war ja das Verrückte daran. Also ich glaube, es hat alles ein bisschen mehr auf den Boden gebracht. Man kann verschiedenste Perspektiven vereinen. Das hat der Film auf eine Art und Weise versucht zu verbinden. Auch wenn ich damals, das kann ich auch sagen, bei allem Erfolg, bei aller Liebe, die dieser Film bekommen hat, habe ich natürlich auch Hasszuschriften bekommen. Und zwar von allen möglichen Seiten. Von islamistischer Seite, wie ich da mit dem Islam umgehe, so respektlos, habe ich natürlich gar nicht gemacht eigentlich, sondern ich habe es halt so gemacht, wie es ein europäischer, deutscher Filmemacher, der frei denken kann, macht. Der hat eben Religionskritik gelernt. Und wir haben das gelernt und das gebe ich auch nicht auf. Und zwar auch nicht dem Islam gegenüber. Dem Katholizismus sowieso nicht, das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen, da sind wir alle kritisch gegenüber. Aber dem Islam gegenüber habe ich genau die gleiche Haltung. Ich bin genauso kritisch. Mhm. Aber auch von rechts wurde ich natürlich angegangen. Ja, was machst du da, so eine positive Geschichte über einen Flüchtling, du naiver Kerl. Und von links, ja, wie kannst du es wagen, Flüchtlinge auch kritisch darzustellen? Die Hysterie war auf allen Seiten groß. Aber die Mitte hat den Film geliebt.
Ja, Unterhaltung mit Tiefgang, das liebt eben auch die Mitte, ist Ihr Markenzeichen Komödien mit gesellschaftlicher Relevanz. Wie haben Sie aber jetzt für sich herausgefunden, dass Sie solche Filme machen wollen und eben nicht wie Ihr Vater Michael Verhoeven? Ernstes, sehr politisches, aufklärerisches Kino.
Ja, ich denke, dass das gar nicht so weit voneinander entfernt ist, also in mancher Hinsicht. Ich glaube, gerade Willkommen bei den Hartmanns ist nicht so weit weg von manchen Filmen, die mein Vater gemacht hat. Mein Vater hat einen Film gemacht, der heißt Das schreckliche Mädchen. Der war für einen Oscar nominiert, hat bei der Berlinale den Silbernen Bären gewonnen, den BAFTA gewonnen. Also es ist ein toller deutscher Film, kleiner Film eigentlich. Aber da geht es auch auf sehr komödiantische Art und Weise um eine Frau, die versucht, die Wahrheit über ihre Heimatstadt während des Dritten Reichs herauszufinden. Also sie lebt in den 80er Jahren und will als Schülerin herausfinden, wie hat sich denn meine Stadt verhalten? Und dabei stößt sie plötzlich auf dunkle Geheimnisse. Und das war wahnsinnig komödiantisch und originell gemacht. Also mein Vater hat auch Die schnelle Gerdi gemacht. Das ist eine Serie mit meiner Mutter über eine Taxifahrerin. Auch sehr komödiantisch und sehr lebensnah. Also ich fühle mich schon, je älter ich werde, begreife ich, dass meine Stimme gar nicht so weit weg ist. Aber mein Vater ist natürlich geprägt vom Dritten Reich, von der Erfahrung, der traumatischen Erfahrung, von der Entnazifizierung, von der Befreiung, wie man sich von Nazis befreit. Und seine Arbeit war eben immer eine Arbeit der Versöhnung zu Juden, kann man sagen. Das ist ein großer Teil. Er hat auch jüdische Lebensgeschichten verfilmt. Aber auch, er ist sehr hart ins Gericht gegangen mit den alten Nazis, die immer noch in Deutschland in großen Positionen saßen. Das hat ihn aufgeregt. Das hat ihn, wie viele seiner Generation, geprägt. Er hat Die Weiße Rose gedreht über die Münchner Widerstandsgruppe. Ganz einfach, weil das sein Leben war. Sein, das, was ihn interessiert hat, was ihn bewegt hat.
Vietnamkrieg,
großes Thema für ihn. Also er ist einfach in einer politisch sehr heißen Zeit groß geworden als Filmemacher und das hat ihn geprägt. Und ich bin teils geprägt von politischen Themen und ich habe das ja versucht auch immer wieder anzufassen. Ich bin mit Billy Wilder aufgewachsen, ich bin etwas unschuldiger aufgewachsen. Ich möchte gern ein Unterhaltungskünstler sein und ich finde auch Unterhaltung und Kunst schließen sich eben nicht aus. Und meistens sind diese Filme auch nachdenklich und manchmal haben sie einen tieferen sozialen Kontext oder auch einen gesellschaftskritischen Kontext, aber auch nicht immer. Manchmal möchte ich einfach nur unterhalten und ich wollte schon als Kind gerne Clown werden.
Warum Unterhaltungsfilme in Deutschland so schnell in eine Schublade gesteckt werden, in der sie vielleicht gar nicht reingehören, das interessiert mich gleich noch. Aber erstmal hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, sich gewünscht haben. Night Fever von den Bee Gees. Was für Bilder verbinden sich damit?
Ach, das war einfach eine Hymne, die meine Eltern gehört haben in den 70er Jahren, die ich als Kind mit unglaublichem Glück verbinde. In Italienurlaub, wo sie das immer in unserem Citroën gehört haben. Und dieses Lied hat mich, da war ich ganz klein, 5 Jahre oder 4 Jahre alt, aber es ist so tief in mir drin und es macht mich einfach glücklich.
Night Fever von den Bee Gees, eine Hymne aus Simon Verhoevens Kindheit im Deutschlandfunk Kultur. Ja, reden wir nochmal über Unterhaltungsfilme. Dieses Faible für Komödien. Was macht eine gute Komödie aus?
Vieles. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche. Also Die nackte Kanone, da kann man nun wirklich nicht sagen, dass das einen ernsten Background hat. Und es ist trotzdem wahnsinnig lustig.
Kenne ich nicht.
Die nackte Kanone mit Leslie Nielsen.
Nee.
Es ist einfach höchst albern und sehr, 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 sehr lustig. Also nicht alle guten Komödien müssen jetzt einen sozialen, ernsten Background haben. Aber meine schon, glaube ich. Also meine Lieblingsfilme haben eben immer auch eine ernsthafte, menschliche Dimension. Die sagen dir was über Menschen, über Beziehungen. Billy Wilder hat das gekonnt zum Beispiel, ne? Einer meiner Götter oder auch Lubitsch. Also die es geschafft haben, ernste Geschichten zu erzählen, aber so, dass sie Spaß machen, dass sie dich zum Lachen bringen. Weil Lachen ist, glaube ich, etwas, was immer noch unterschätzt ist. So, ne? Es ist so, weil man sich da freut, wird es in Deutschland, im Land der schweren Dichter und Denker, gleich irgendwie skeptisch angesehen. Oh, die haben gelacht. Ja, Lachen heißt ja nicht das, was oberflächlich ist. Lachen heißt einfach nur, dass du dich emotional öffnest, dass du eine menschliche Connection herstellst, dass du vielleicht auch eine universelle Wahrheit in dem entdeckst, dich auch selbst vielleicht in etwas entdeckst, was du gerade siehst im Kino.
Aber warum ist das so schwer in diesem Land, das Feuilleton, das Publikum und die Kasse gleichzeitig erfolgreich klingeln zu lassen?
Es ist einfach ein schweres Handwerk. Also es gibt eben auch nicht so viele gelungene Beispiele, muss man auch mal sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass Deutschland für seine Komödien berühmt ist. Da gibt es auch einen Grund dafür. Also ich habe oft mir auch so Schenkelklopfer-Komödien angeschaut in Deutschland und dachte mir eigentlich auch, da will ich eigentlich eher flüchten. Da fehlt mir etwas. Ich kann nicht lachen. Wenn man jetzt mal von Loriot zum Beispiel spricht, es gibt natürlich Genies. In unserem Loriot war ein Komödiant, der seinesgleichen sucht, der eben auch diese Ernsthaftigkeit immer dahinter hatte. Eigentlich diese scharfe Beobachtung von Menschen, von Deutschen, von Verhaltensweisen, von Etikett und so weiter. Aber das war eben auch eine Koryphäe, ein Einzelfall, der zu Recht verehrt wird bis heute. Und wenn da mal jemand kommt, der es kann oder der es gut macht, wie zum Beispiel auch ein Dietl, ja, ein Helmut Dietl, dann hat er auch erstmal Gegenwind zu befürchten, weil es gibt eben erstmal nur diese grobe eine Schublade. Mhm. Ah ja, das ist eine Komödie, also ist es nicht so viel wert, also kann es nicht gut sein, also ist es so ähnlich wie Didi Hallervorden. Also Helmut Dietl, Didi Hallervorden, eine Schublade. Ist es aber nicht. Auch wenn ich nichts gegen Didi Hallervorden habe, gar nichts. Ich bin als Kind, habe ich mir gerne seine Filme angeschaut. Aber das war oft so, diese Unterscheidung, diese wahnsinnig bedeutungsvolle, eitle Unterscheidung in E und U, ernsthafte Kunst, Unterhaltungskunst, so funktioniert es aber nicht.
Ja, und weil wir die aber immer noch haben, klang ja vorhin schon doch auch durch, dass Sie stolz darauf sind, jetzt in diesen Arthouse-Charts gelandet zu sein mit der Lücke.
Ja, aber nur deshalb, weil ich stolz auf den Film bin, nicht per se, weil ich irgendwie in diesen Charts gelandet bin mit irgendeinem Arthouse-Film, sondern weil ich in den Arthouse-Charts gelandet bin mit einem Film, der teilweise wahnsinnig komisch ist und der einen ganzen Kinosaal zum Beben bringt vor Lachen. Und das ist die Leistung für mich. Also ich möchte im Arthouse-Kino Filme haben, die Publikumsfilme sind. Und ich möchte im Publikumskino Filme haben, die Arthouse-Filme sind. Ich möchte, dass da die Grenze sich ein wenig löst, und das gibt es immer wieder, solche Filme, und das habe ich versucht und darauf bin ich stolz.
Und obwohl Sie diese große Leidenschaft für Unterhaltungsfilme haben, haben Sie wohl mal ein Angebot von Bully Herbig abgelehnt. Um was ging es da?
Ja, also das war nach meinem ersten Film, da ging es bei mir nicht wirklich gut weiter und ich hatte eine totale Durststrecke, war verzweifelt, ich habe keine Filme finanziert bekommen und so weiter und so fort. Und Bully hat ein Drehbuch von mir gelesen. Bully, den ich sehr schätze, um das mal vorauszuschicken. Wir hatten die gleiche Agentur in Amerika damals. Und er hat ein Drehbuch von mir gelesen, was ich gerade geschrieben hatte. Das hieß Der Märchenprinz. Romantische Komödie. Lustig und charmant, denke ich. Und er hat gesagt, Simon, es gefällt mir. Ich würde das produzieren. Lass es uns machen für ProSieben als Event-Movie. Und ich hatte aber damals den Plan, unbedingt einen Kinofilm machen zu wollen daraus. Und dann hat er ganz fairerweise zu mir gesagt, ja, aber das schaffe ich gerade nicht. Also er war gerade der Gott. Schuh des Manitou hat er gemacht. Also er konnte irgendwie alles möglich machen. Und ich war auf dem genauen Gegenteil von ihm. Ich war auf einem anderen Pol. Ich war gescheitert. Ich hatte keinen Erfolg. Ich hatte nichts auf die Reihe gebracht mit meinem ersten Film. Und er war super erfolgreich. Und ich habe mich jahrelang geärgert. Ich habe mir jahrelang zermartert. Mein Hirn hat mir gedacht, was bist du für ein Idiot? Spinnst du eigentlich? Du hättest sagen sollen, ach wie toll, ja sofort, ich mache das. Ja, ich glaube, jeder Kreative kennt so Situationen, wo er das Gefühl hat, er hat sich falsch entschieden, er hat was einen Fehler gemacht. Im Nachhinein muss man sagen, vielleicht ist es gut gewesen, dass ich es so gemacht habe, weil ich habe dann Männerherzen geschrieben. Vielleicht hätte ich Männerherzen nie geschrieben. Mhm. Aber um es klar und deutlich zu sagen, auch meine Freunde haben zu mir gesagt, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Wie, der hat dir gesagt, er will da einen Film draus machen. Und du hast was gesagt? Es war schon sehr doof.
All Ihre Filme wurden von der Sentana Filmproduktionsfirma mitproduziert. Die hatten Ihre Eltern ja noch vor der Hochzeit gegründet. Inzwischen sind Sie dort Geschäftsführer. Ist die Firma eigentlich ausschließlich Koproduzent der eigenen Filme, also der Filme Ihrer Familie oder produzieren Sie auch welche von anderen?
Also es wurden nicht alle Filme von der Sentana mitproduziert, sondern mein wirklich wichtigster Durchbruch, eben mein Durchbruch Männerherzen, wurde von Wiedemann und Berg produziert, von Quirin Berg und Max Wiedemann. Ich konnte die Firma erst wieder, als ich Erfolg hatte, als ich langsam gemerkt habe, okay, ich darf jetzt meine Projekte machen, habe ich gesagt, ich möchte mehr Mitsprache haben, ich möchte auch Produzent sein. Und da lag diese Firma brach vor meinem Vater, weil mein Vater war alt geworden, hat keine Filme mehr gemacht, habe ich gesagt, ich möchte diese Firma jetzt versuchen, zu neuem Leben zu erwecken. Und seitdem, seit den Hartmanns ist es, seit Willkommen bei den Hartmanns, produziere ich meine Filme co. Und wir haben kaum andere Stoffe gemacht. Es sind immer nur die eigenen Stoffe, die wir gemacht haben. Also es gibt ein paar Beispiele, aber es sind eigentlich immer nur die, mein Vater hat seine eigenen Filme produziert und ich produziere jetzt meine eigenen Filme auch als Co-Produzent. Vor allem, ich mache die Entwicklungsarbeit der Stoffe und bereite es vor, dass es überhaupt so weit kommt, dass es ein Kinofilm werden kann.
Und sitzen dann zum Teil aber mit Vertretern großer Player am Tisch, von Warner Brothers zum Beispiel oder eben Amazon. Mhm. Auf was kommt es bei solchen Verhandlungen an?
Es ist immer einfacher, wenn man einen Erfolg im Nacken hat. Ist natürlich ganz klar. Also die Verhandlungen selber, wenn es wirklich um Verhandlungen geht, da kommen die Anwälte ins Spiel. Das kann man nicht alleine oder sollte man sich auch nicht alleine zutrauen, denke ich. Da macht man nur Fehler, weil es schon komplex ist. Es geht um Rechte mittlerweile. Das ist so komplex, was in der neuen Welt sozusagen alles an Rechten vergeben wird. Aber ja, man verhandelt schon so, wie man, glaube ich, als Mensch ist. Also man muss selbstbewusst sein mit den großen Firmen, die ja auch was von dir wollen. Und du weißt ja, die machen das Geld wegen deinem Projekt. Also warum sollst du da nicht selbstbewusst reingehen in so eine Verhandlung? Die wollen deinen Film machen. Die machen das ja nicht aus Menschenliebe. Die machen, das ist eine Firma, die muss Geld verdienen. Also da muss man selbstbewusst auftreten, ist ganz klar. Aber eben auch das Maß kennen und mit einer gewissen Sensibilität und nicht großkotzig oder eitel da ankommen. Ich sehe die als Partner. Es sind letztlich dann Menschen, die mir gegenüber sitzen. Ich sehe dann auch nicht eine Firma. Ich sehe dann den Steffen oder die Julia, die ich dann da kennengelernt habe. Und das werden meine Partner, mit denen ich dieses Projekt mache und nicht die große Firma.
Gut verhandeln muss man wahrscheinlich auch, wenn man Werbefilme dreht. Das haben Sie ja auch mehrfach gemacht für die Lufthansa, die Telekom, für Ergo und die Elektronikfirma Beats Electronics, ein Spot mit Bastian Schweinsteiger. Der ging viral, denn er wurde veröffentlicht kurz nach der Bekanntgabe, dass Schweinsteiger vom FC Bayern zu Manchester wechselt. Genau darum geht's in dem Spot. War das Zufall oder war das kalkuliert?
Es war irgendwie beides. Also es war ziemlich verrückt. Mich hat Apple angerufen, also Beats, das gehört ja Apple, also das sind die Kopfhörer. Sie wussten mehr als ich. Ich wusste nicht, dass der wechselt.
Die wussten das.
Anscheinend haben sie darauf spekuliert auch. Also, oder sie wussten es wirklich. Also es war nicht bekannt in der Presse und ich wusste es nicht. Das ging auch ganz schnell. Sie haben angerufen am Donnerstag und mehr oder weniger am Samstag mussten wir drehen. Hier ist das Hotelzimmer. Wir wollen thematisieren, dass er Abschied aus München feiert. Und dann habe ich gesagt, bringt mir so ein Oktoberfest-Herz. Dann haben die ein Oktoberfest-Herz, so ein Schatzi-Herzchen, so ein Lebkuchen-Herz organisiert. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber innerhalb von einer Stunde war so ein Lebkuchen-Herz in Köln. Wir haben das in Köln gedreht, weil er war in Köln wegen der Nationalmannschaft aus irgendeinem Grund. Also so ist es manchmal, ganz verrückt. Man dreht dann den Abschied aus München in Köln. Ja, ich hatte nur 2 Stunden oder 3 Stunden. Man hat ganz kurze Zeit immer mit den Nationalspielern, wenn man mit denen spielt, wenn man mit denen dreht, ich sag schon spielt. Aber das ist so ein bisschen ein freudscher Versprecher wohl gewesen, weil es fühlt sich so an für mich dann. Und irgendwie hat es sich von selbst ergeben, dieser Spot, dass er irgendwie ein emotionales Gefühl hat. Und er selber schien auch nachdenklich, Bastian. Er selber hatte auch diesen Abschied in den Augen. Und dann haben die den toll geschnitten. Das waren dann die Leute in L.A. Ich habe es nur gedreht, die haben es geschnitten. Und dann haben die den toll rausgebracht, muss man sagen. Und dann kam die Nachricht und deswegen ist er dann so durch die Decke gegangen, dieser Spot. Ich habe das immer als Übung gesehen, als Fingerübung für Kinofilme für mich. Also wunderbare Übungen, weil ich habe gar nicht so sehr gedacht, ist eine Werbung, sondern ich habe gedacht, nee, ist ein kleiner Film, der ist halt nur 30 Sekunden lang, aber ist eine kleine Geschichte, die möchte ich auf den Punkt erzählen. Und der Grund, warum ich Werbung gemacht habe, ist auch deshalb, man arbeitet gar nicht so oft als Regisseur am Set sonst. Man muss immer 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre warten, wenn man Kinofilme versucht zu machen. Ich habe teilweise dann 2 Jahre, 3 Jahre lang nicht gedreht, obwohl ich Projekte vorbereitet hat. Und ich bin besser geworden bei jedem Projekt, wo ich Regie führen durfte, auch wenn es nur 2 Drehtage waren oder 1 Drehtag. Man lernt immer was. Man bekommt neues Equipment, mit dem man umgehen muss. Man hat eine neue Situation, neue Menschen, die man irgendwie in diese Geschichte zum Funktionieren bringen muss. Man wird technisch, rein technisch, besser und erfahrener. Deswegen rate ich jedem, das zu machen, wenn man die Chance dazu hat. Heutzutage werden wahrscheinlich immer mehr Werbungen einfach von KI generiert. Deswegen ist es immer schwerer für junge Regisseurinnen und Regisseure, dort Erfahrung zu sammeln.
Wir haben schon über ein paar Filme von Simon Verhoeven gesprochen. Männerherzen, Willkommen bei den Hartmanns, Ach, diese Lücke. Es gab die Doku-Serie über den FC Bayern, die Komödie Nightlife über zwei Freunde im Berliner Nachtleben, einen Film über den Auf- und Abstieg des Popduos Milli Vanilli und die Gesellschaftssatire Alter weißer Mann. Wieder so ein Film, in dem aktuelle Diskursthemen auf die Spitze getrieben werden. Also Stichworte sind Wokeness, Political Correctness, Mansplaining, Gendern, Rassismen, vieles, vieles mehr. Jan-Josef Liefers spielt den alten weißen Mann, der in der Fernsehbranche arbeitet und versucht mit einer Fotokampagne dem Zeitgeist zu entsprechen.
Das Ganze ist schon ganz schön deutsch. Beiden blonden Kinder, die sehen aus wie aus der Zwieback-Werbung von 1983.
Es geht definitiv diverser.
Kann man die beiden Familien vielleicht kombinieren?
Ich finde das Ganze total heteronormativ.
Yes. Auf mich wirkt es noch sehr männlich dominant.
Was fehlt uns denn jetzt noch? Vielleicht ein paar Dicke.
Transpersonen, älteren Menschen.
Yes. Menschen mit Behinderung.
Yes. Nein, nicht binär.
Menschen, die sich als Tiere oder Fabelwesen identifizieren.
Yes. Sorry, aber für mich sieht das eher aus wie ein Wanderzirkus in Ägypten.
Hannes, bitte.
Na, das ist das Ergebnis wieder unabsichtlich rassistisch.
War jetzt vielleicht auch gerade wie ein Werbeclip, ne? 30 Sekunden viel erzählt. Alter weißer Mann, ein Film von Simon Verhoeven aus dem Jahr 2024 und Wokeness eben auch wieder so ein Reizthema, das sie aufgreifen und mit den Mitteln der Komödie auf die Spitze treiben. Im Grunde sind sie eine Art Seismograph. Also da, wo irgendwas zu beben beginnt in der Gesellschaft, da schauen sie hin und drücken auf die Tube. Was war der Ausgangspunkt für dieses Drehbuch?
Ich glaube, es geht immer darum, wie sehr es mich selber berührt oder auch erbeben lässt. Also in dem Fall war eben der Begriff alter weißer Mann ein Begriff, der so negativ konnotiert wurde plötzlich. Und mein Vater war eben ein alter weißer Mann. Und ich dachte, mein Vater ist nun wirklich das Gegenteil von dem, was einem alten weißen Mann zugeschrieben wird. Dass ich angefangen habe, über diese Terminologie nachzudenken, alter weißer Mann, und auch über die Schubladen nachzudenken, mit denen wir uns gegenseitig belegen, Klimagöre, Gutmensch, alter weißer Mann. Und ich wollte darüber eine Komödie machen, über diese Schubladen und die Menschen aus den Schubladen auch ein bisschen rausholen. Mir ist natürlich klar, warum der alte weiße Mann vom Podest gestoßen wurde und werden musste. Aber es gibt immer Übertreibungen in allen sozialen, progressiven Bewegungen. Und in der Wokeness gibt es unglaubliche Übertreibungen. Und es ist dann auch lustig zu sehen, wie große Firmen, Werbeproduktionen, Werbefirmen versuchen, auf den Zug aufzuspringen und hip zu sein. Und plötzlich ist dann die Gruppe, muss immer diverser sein. Und ich habe das als Werberegisseur oft erlebt, dass man eine Freundesgruppe castet und dann sagt eben irgendjemand von der Werbefirma oder von einem Kunden, ja, wir brauchen aber noch mehr Diversität. Haben wir vielleicht noch ein asiatisches Lesbenpärchen? Und man denkt sich so, das soll jetzt progressiv sein, das soll jetzt modern sein, das soll jetzt menschlich sein, aber es klingt eigentlich eher rassistisch. Es klingt eigentlich wieder doof. Es klingt eigentlich bemüht und unehrlich.
Genau.
Und verlogen. Und das sind so die Übertreibungen. Wenn wir dann verkrampfen und alles muss dem neuen Zeitgeist entsprechen und plötzlich ist sozusagen jeder zweite trans und es ist hip, es kommt so eine Fashion mit rein und darüber muss man sich dann auch lustig machen dürfen, ganz wichtig. Was aber nicht heißt, dass die größeren Themen darunter, man denkt an MeToo zum Beispiel oder auch an Black Lives Matter, dass da große Themen sind, die in Bewegung geraten sind und in Bewegung geraten mussten, dringend. Ja. Und trotzdem gibt es dann eben auch Übertreibungen, die dem Ganzen nicht gut tun, die auch, wodurch man auch die Menschen verliert, die man mitnehmen will, die breite Bevölkerung verliert, die sich dann eigentlich nur noch denken, man, ihr habt auch nicht mehr alle.
Ihre Drehbücher, die werden ja von sogenannten Sensitivity-Readern gelesen. Also Menschen, die prüfen, ob bestimmte Darstellungen und Formulierungen diskriminierend sind, zu Stereotyp, stigmatisierend. Das ist ja auch generell nicht schlecht. Was erleben Sie da so? Was können Sie annehmen, was aber auch nicht?
Es werden nicht alle meine Drehbücher von Sensitivity-Lesern gelesen. Und selbst wenn, ist es dann immer noch meine Entscheidung, was ich mit dem Feedback mache. Ich würde mir niemals von einem Sensitivity-Leser irgendwas vorschreiben lassen. Aber wenn man zum Beispiel einen Film macht wie Milli Vanilli, wie Girl, You Know It's True, was ich gemacht habe, über zwei schwarze Tänzer, die von einem weißen Produzenten in diese Rolle gelockt wurden auch oder auch selber in diese Rolle in der Verführung erlegen sind. Sie wollten den Ruhm, ja. Es war ja ein unglückliches Bündnis für alle dann am Schluss.
Milli,
ja?
Vanilli.
Milli Vanilli, Frank Farian, das war jetzt auch, ich spreche die beiden nicht frei von Verantwortung, keineswegs. Aber wenn man sich über solche Themen, wenn man über diese Themen einen Film macht, als weißer Regisseur, so sollte man Sensitivity-Leser dran lassen. So sollte man jemanden, der schwarz ist, das lesen lassen. Und ich möchte die Reaktion hören. Ich möchte hören, was ist dir durch den Kopf gegangen bei manchen Szenen? Verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Findest du es problematisch? Daran habe ich ein Interesse. Aber nicht um des Zweckes willen, nicht um irgendwelche Political Correctnesses zu erfüllen. Natürlich muss man wissen, was Menschen aus Minderheitengruppen, wie sie sich selbst nennen, würden. Oder ob Formulierungen klar sind, ob auch klar wird, dass eben nicht nur die Schuld auf einer Seite liegt, dass es nicht so einseitig erscheint. Ich versuche ja immer Nuancierungen einzubauen und bei Milli Vanilli ist das ganz besonders wichtig gewesen.
Ich würde mir gerne noch genauer vorstellen, wie Sie arbeiten, wie Sie an einem Drehbuch arbeiten. Wie sieht das ganz praktisch aus? Was schreiben Sie auf? Was zeichnen Sie? Was legen Sie fest? Was bleibt offen?
Ja, also wenn ich mit einem Drehbuch beginne, dann ist es meistens so, dass ich mich erstmal voll sauge mit Stichpunkten, mit Ideen, mit kleinen Notizen, die ich mache überall. Und ich lege dann sozusagen ein Pfeil an, das immer mehr gefüllt wird. Auch ich gehe auch relativ schnell ins Szenische. Ich schreibe Szenen. Auch
noch. Also nicht Biografien von Figuren, wie manche das auch tun.
Nein, ich fange erst an mit Szenen und dadurch komme ich in Biografien. Dadurch entdecke ich die Figur mehr. Dadurch merke ich auch, was ich eigentlich erzählen will. Also es gibt auch Autorinnen und Autoren, die schreiben Treatments. Die schreiben die Biografien und dann schreiben sie die Treatments. Ich muss immer über das Szenische zuerst kommen und dann kann ich anfangen, langsam auch das Treatment. Es ist wie so ein Puzzle, was langsam entsteht vor mir mit veränderbaren Puzzleteilen. Ich habe ein paar Sachen, die mir wichtig sind, die ich weiß. Ich kenne vielleicht die letzte Szene, wo ich hin will. Ich habe ein paar Schlüsselszenen, die ich früh geschrieben habe, die sich dann aber auch ändern, die manchmal auch wegfallen am Schluss, wie so eine Tischdecke, die man wegzieht und man hat es gebraucht als Gerüst und am Schluss brauchst du es eben nicht mehr.
Wie gehen Sie denn eigentlich damit um, wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler mal etwas nicht spielen oder sprechen wollen, was sie sich vorstellen?
Ich mache gerne Varianten. Also ich möchte das hören, was da steht. Ich schreibe auch teilweise sehr genau, also mit Pausen und kleinen Äs und Gedankenstrichen. Das hat eine gewisse Rhythmik und die will ich so hören einmal. Das ist ja auch eine Partitur. Diese Rhythmik ist entscheidend bei der Komödie, ne? Da kann man nicht plötzlich was ganz anderes sagen oder den Satz umdrehen. Aber ich mache auch Varianten. Ich möchte auch, dass der Film beim Drehen noch besser wird als im Buch. Und ich höre mir das an, wenn es Vorschläge gibt und prüfe das und drehe es dann gerne auch, manchmal auch nur, um dem Schauspieler Sicherheit zu geben. Er hat seine Variante auch machen dürfen. Ich weiß aber im Hinterkopf, naja, nehmen werde ich sie nicht. Wahrscheinlich. Und dann bist du trotzdem nochmal überrascht im Schnitt und denkst dir plötzlich, Moment mal, lass uns nochmal sehen, was er vorgeschlagen hat oder was sie vorgeschlagen hat. Und dann plötzlich, also es macht mich ja nur reicher, das zu bekommen. Aber ich möchte auch das hören, was da steht. Einmal, zumindestens.
Gibt's von Ihnen, gibt's bestimmt, aber welche Rolle spielen die nicht realisierte Drehbücher? Der Märchenprinz, liegt der da noch? Ist der abgehangen? Ist der alt? Da. Kann man den vielleicht doch noch irgendwann drehen? Wie viel liegt da noch so
da
rum?
Da liegt eine Menge rum. Also ich habe tatsächlich sehr viele Sachen geschrieben, auch in der Zeit, als ich gerade nichts auf die Reihe bekommen habe, als mir jedes Projekt geplatzt ist, habe ich immer wieder trotzig eins hinterhergeschrieben. Manche nicht so gut, andere, wo ich weiß, es wären gute Filme geworden. Aber es sind Filme, die ich eben geschrieben habe, teilweise mit 30, die mich jetzt nicht mehr so interessieren, muss ich halt auch ehrlicherweise sagen, die mich damals interessiert hätten, wo ich jetzt lieber was anderes schreibe.
Jetzt mit Anfang 50.
Genau. Oder auch die ein bisschen veraltet klingen, weil sie eben in der Zeit geschrieben wurden, als die Welt noch eine andere war, noch nicht die digitale Welt so stark war. Manchmal lesen sie sich dann halt auch nicht mehr so gut.
Ja, jetzt. Manchmal ist die Zeit vielleicht noch nicht reif für ein Thema auch, ja. Und manchmal ist es überholt.
Manchmal ist es überholt. Also es gibt natürlich auch Projekte, die könnte man wieder ins Jetzt holen. Ich habe schon Stoffe, an denen schreibe ich immer mal wieder, wo ich denke, ich bin selber noch zu jung dafür. Ganz lustig, mit Anfang 50 das zu sagen. Aber
Was sind das für Stoffe?
Ach, das möchte ich nicht, kann ich nicht so genau sagen, weil es ist mir auch zu gefährlich, sage ich ganz ehrlich. Ich habe schon erlebt in meinem Leben, dass
ein anderer das dreht.
Man muss aufpassen. Man muss schon aufpassen, ob man in der Öffentlichkeit über Geschichten, über Ideen redet. Ist auch eine Generationsfrage. Manchmal kommt auch im gleichen Jahr was Ähnliches raus, wo man sich wirklich ärgert und sich denkt, das gibt's doch nicht. Aber es gibt einen Stoff, der, sagen wir mal so, sich schon mit dem großen Spiel des Lebens beschäftigt, mit dem Kommen und Gehen, mit der großen Bühne, auf die wir alle treten und abtreten irgendwann, wie auch die Lücke es tut, aber an dem ich schon seit Jahren rumdenke und bastle. Und da bastelt man immer mal wieder dran und merkt komischerweise, ich kann's noch nicht. Ich schaff's noch nicht. Ich hab noch nicht den Blick. Ich bin noch nicht alt genug. Vielleicht.
Der Filmemacher Simon Verhoeven ist unser Feiertagsgast und wir sprechen miteinander wenige Tage, bevor die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis verkündet werden. Am Tag unserer Sendung stehen die dann schon fest. Fiebern Sie drauf hin?
Nein, also ich versuche mich davon echt ein bisschen unabhängig zu machen. Ich würde mich freuen, wenn wir nominiert werden, besonders für unseren Hauptdarsteller Bruno. Ich würde mich auch freuen für meine Mutter, für andere Schauspieler, für Michael Wittenborn, wenn sie Nominierungen bekommen. Ich rechne nicht damit, dass ich nominiert werde. Ich weiß nicht, ob mir so viel gegönnt wird. Das weiß ich einfach nicht. Ich glaube, man hat auch immer das Gefühl, man muss jemanden wählen, der so ein bisschen Underdog ist. Das ist ein Geist, der in der Filmakademie herrscht, denke ich. Die Lücke als besten Film zu nominieren, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Da hoffe ich auch drauf, weil ich finde, der Film hat das verdient. Der Film ist halt auch ein Schritt gewesen für mich als Filmemacher und es kann auch sein, dass das eine gewisse Anerkennung findet. Aber wenn nicht, dann ist es auch okay. Hauptsache, wir sind alle gesund.
Wie geht es denn jetzt weiter, fragen sich viele. Wieder mit einem Meyerhoff-Buch?
Ja, also sagen wir mal so, er hat wieder ein tolles Buch geschrieben. Man kann auch in die Höhe fallen, ist ein tolles Buch. Da haben wir auch schon mal lose dazu gesprochen.
Das ist dieses Buch, wo er bei seiner 90-jährigen Mutter einzieht.
Genau, er zieht bei seiner alten Mutter ein auf dem Land, weil er ist in einer Lebenskrise in Berlin und muss auch ein Buch schreiben, ein neues, und muss aus Berlin fliehen, aus dem Stress, auch bei den eigenen Dämonen, sage ich mal. Er hat einen Schlaganfall erlitten gehabt und hat jetzt immer Angst, wieder einen Schlaganfall zu erleiden. Und zieht aufs Land zu seiner Mutter und schreibt dort und begegnet sich selbst und seiner Mutter dort neu. Ein wunderbares Buch eigentlich, ein wunderbarer Film könnte es auch sein. Aber da muss man sehen, da gibt es vertragliche Themen bei sowas. Es ist immer recht komplex, so ein großes Projekt aufzustellen. Ich habe auch andere Verpflichtungen von Stoffentwicklungen. Das Timing ist eine Frage. Ich glaube, wir haben es sehr genossen, miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, wir würden es auch gerne wieder tun. Aber es hängt nicht nur von uns ab. Man muss es dann auch schaffen. Die Qualität soll ja nicht daran leiden, darunter leiden. Aber ich glaube, ich muss mich ein bisschen frei machen von dem Druck, der vielleicht von der Lücke ausgeht. Weil die Lücke ist ein besonderer Film, der zu einer besonderen Zeit in mein Leben kam, dieser Stoff, wo ich eine Verletzlichkeit in diesen Film legen durfte. Es ist ein wunderbarer Roman. Es ist ein Glücksfall, diese Verbindung, die da vielleicht passiert ist, des Romans und der Mitwirkenden und mir und der Produzenten. Da ist etwas gelungen. Das würde ich einfach mal selbstbewusst so sagen. Und da muss man auch keine falsche Bescheidenheit anklingen lassen. Ja, aber ich kann das nicht immer wieder erzeugen, diesen Glücksfall, dass etwas so tief geht. Und trotzdem möchte ich meinen Beruf machen. Und es kann auch sein, dass ich was ganz anderes mache als nächstes. Vielleicht mache ich wieder eine romantische Komödie. Vielleicht mache ich etwas, was nicht ganz diese Tiefe hat von Tod und Abschied und so. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, für mich mal ganz kurz durchzuatmen und wieder ein bisschen noch mehr aufs Lachen zu gehen. Aber diese tiefe Etage, die in der Lücke zu sehen war, zu spüren war, die ist in mir und die suche ich natürlich wieder, aber ich kann es nicht in jedem Stoff erfüllen und ich möchte auch nicht unter diesem Druck stehen. Vielleicht mache ich auch mal wieder was, wo man einfach nur lachen kann.
Sie haben mal erzählt in dieser Verhoeven-Doku, dass Sie erst relativ spät angefangen haben, sich für die Filme Ihres Vaters und Ihres Großvaters überhaupt zu interessieren. Wie ist das denn bei Ihren Söhnen? Also vorhin haben Sie erzählt, dass der eine jetzt für die Lücke den Hauptdarsteller vorgeschlagen hat mit 15. Interessieren die sich so für Ihre Filme? Können Sie damit was anfangen? Was machen die für Kommentare?
Kommentare, die mir wichtig sind. Also mein Kleiner ist 5, da sind die Kommentare, der darf die Filme noch gar nicht sehen teilweise, aber es interessiert ihn auch nicht so. Aber der ist auch ein sehr kreativer junger Mann, der schon sehr selbstbewusst auch seine Aufführungen so vor der Familie macht und auch ein bisschen Clown, so wie ich früher. Also ich sehe mich da auch in dem Kind tatsächlich, kann mich da erkennen. Bei dem Großen, der ist schon 15, der ist sehr ernsthaft an Filmen interessiert. Also da kann ich mich auch drin wiederfinden. Und ich habe ihm schon gesagt, für dich wird es auch nicht einfach werden, wenn du in dieses Geschäft gehst. Wirst du auch der Sohn von sein, tut mir leid. Also ich habe in dem Alter auch gedacht, wie, vielleicht nenne ich mich um. Hat er auch schon mal drüber nachgedacht, weil es ist nicht schön. Also man glaubt, es ist schön, aber es ist nicht schön für jemanden, der einen Weg gehen will, Weg versuchen will, in dieser seltsamen Branche dann immer der Sohn zu sein. Es wird ihm ein bisschen blühen, aber er ist wahnsinnig begabt. Er schreibt, ich finde es toll, seine Gedanken zu sehen. Er ist unglaublich analytisch. Er sieht Filme und sagt mir danach Sachen, die mir nie aufgefallen wären.
Zum Beispiel?
Ja, ach, welche Figur ihm ein bisschen zu kurz gekommen ist, wo er noch gerne einen Satz mehr gehabt hätte, warum die Szene zu, die hätte auch ein bisschen später anfangen können, die Szene, dann wäre es dynamischer gewesen. Man hätte früher rausgehen können aus einer Szene, dann wäre die Dynamik besser gewesen. Die Kameraeinstellung war toll, diese langbrennweitige Einstellung hat ihm gefallen. Also er ist schon auch ein Nerd. Der David mittlerweile. Und das ist gut. Ein Nerd zu sein ist gut, wenn man Filme machen will. Ich war auch ein Nerd und bin auch ein Nerd. Ich hoffe, alle wissen, was das heißt. Also jemand, der sich halt dann auch sehr fokussieren kann und
reinsteigern
kann und auch ein Fachwissen hat, wo andere sich denken, mein Gott, also du bist ja Detail, du bist ja ein Streber, so ein bisschen. Ohne den Streber als brav, also brav ist er nicht. Brav ist der 15-Jährige nicht, was ich auch gut finde. Brav darf man auch nicht sein. Man muss auch eine Frechheit haben als Filmemacher und sich was zutrauen und auch ein Schlitzohr sein können. Man muss es auch schaffen können, seine Stoffe zu erzählen, zu verkaufen. Das ist ja das andere an diesem Geschäft. Du kannst tolle Ideen haben, aber wenn du sie nicht jemandem erzählen kannst oder erklären kannst, was du für einen Film machen willst, dann kommst du auch nicht weit. Also ich finde, da hat er schon viel mit 15, ist weiter als ich war mit 15. Und er schaut schon meine Filme, aber ihn interessieren mehr Thriller. Und mich haben mit 15 auch mehr Thriller interessiert als Komödien. Und, denkt sich irgendwelche existenzialistischen Alien-Szenarien aus. Und er mag meine Filme. Er hat sich die Lücke, hat er glaube ich 3 oder 4 Mal gesehen. Teilweise musste er auch mit. Aber da versteht er schon, glaube ich, was das für ein Film ist.
Haben die auch schon mal mitgespielt?
Ach, immer mal wieder durchs Bild gelaufen, im Dreirad schon durchs Bild gefahren. In Nightlife hat der David mitgespielt, hat den Sohn von Freddy Lau gespielt, eine ganz kleine Rolle, aber sehr, sehr gut gemacht. Im Milli Vanilli-Film Girlie Knows True hat er auch den jungen Frank Farian gespielt. Nur eine Szene auf dem Kartoffelacker, wo er einfach nur nach Kartoffeln gräbt und dann einen amerikanischen GI-Jeep vorbeifahren sieht mit Musik. Also so eine Erweckungsszene, wo ein Kartoffelacker-Junge plötzlich denkt, hey, es gibt noch was anderes als mein Kartoffelacker. Ganz wichtige Szene. Er kann einfach gucken. Ne? Also das muss man als Schauspieler auch können. Einfach gucken. Denken, gucken, so, ne? Die Basics. Und ich möchte auch nicht zu viel Druck auf ihn ausüben. Wenn er was ganz anderes machen möchte, dann ist das total okay. Und der Weg ist schwer. Alle wissen das. Der Weg ist umkämpft. Er ist von Wettbewerb, von Rückschlägen geprägt. Du musst auch immer deine Seele wieder beschützen, weil wenn du sagst, das ist meine Idee und jemand sagt dir, ja, die finden wir scheiße, dann wirst du abgelehnt. Dann, das tut weh. Wie oft Schauspielern wehgetan wird, wenn sie eine Rolle nicht kriegen. Ne? Also das gehört zu diesem Beruf, wo man mit sich selbst arbeitet und rausgeht dazu. Das andere große Thema ist natürlich, wie wird sich dieser Beruf entwickeln?
Eben.
Mit KI und so. Ne? Das ist natürlich eine Sache, die uns umtreibt. Ich hoffe, dass es Assistenzsysteme bleiben, wo man nicht das Gefühl hat, sie übernehmen jetzt den Job. Sie sind Assistenten, sehr kluge Assistenten. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung, ja.
Senta Berger wird im Mai 85 Jahre alt und sie hat in einem Interview gesagt, es wäre schön, wenn sie mit der Lücke wirklich aufhören könnte. Wie hat sie das gemeint? Wirklich aufhören könnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da wird die Antwort von meiner Mutter auch immer anders nach Tagesform ausfallen. Ich denke mal, für sie ist es sehr schön, dass sie einen solchen Film als Film machen konnte nochmal jetzt in dem Alter, wo Schauspielerinnen auch oft gar keine Rollen mehr kriegen und eigentlich zu Unrecht einsam werden, weil diese Rollen gar nicht geschrieben werden. Das war schon nochmal ein tolles Geschenk, das weiß sie. Und ich glaube, es ist ein schöner Gedanke für sie zu sagen, wenn der Film der letzte war, dann ist es okay. Aber das heißt ja nicht, dass es so sein muss.
Sie haben geantwortet, Sie würden gern noch einen Film mit ihr machen.
Ja, also weil tatsächlich meine Mutter mich auch inspiriert, das ist das eine, das ist ja immer so, man kennt Schauspielerinnen und Schauspieler, man schreibt auch manchmal gerne für Schauspielerinnen und Schauspieler, die man kennt. Ich habe ja auch öfter mit den gleichen gearbeitet, man schreibt dann gerne für die. Und meine Mutter sehe ich natürlich in der zerbrechlichen, emotionalen, aber auch trotzig, witzigen, Verfassung immer wieder und wir sind uns so nahe, jetzt nachdem mein Vater verstorben ist, noch näher in einer Art Verzweiflung oft, aber auch in einer gemeinsamen Stärke, die wir versuchen immer wieder zu finden. Und natürlich inspiriert mich das und mich inspiriert auch nochmal eine Rolle für sie zu schreiben, vielleicht eine kleine Rolle in einem Projekt, um sie dabei zu haben, auch weil es schön ist für uns zu drehen, diese Beschäftigung, aber vielleicht auch nochmal eine größere Rolle. Ob es mir gelingt, ist die Frage, weil wir sind beide sehr kritisch und wenn es etwas ist, wo wir sagen, nee, das lohnt sich nicht, das ist nicht gut genug, um jetzt wirklich da ein Jahr damit zu verbringen, also in der ganzen Vorbereitung und alles, dann würden wir es nicht tun. Also es wird nicht nur um des Zweckes willen irgendwas gedreht werden. Das mit Sicherheit nicht. Sie kann auch sehr gut Nein sagen, auch zu mir.
Ich kann sagen, ich würde gern noch einen gemeinsamen Film von Ihnen beiden sehen. Simon Verhoeven, herzlichen Dank für dieses Gespräch und ja, frohe Ostern.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es war schön. Frohe Ostern auch.
Und inzwischen wissen wir, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, der Film von Simon Verhoeven ist 7-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert, als bester Spielfilm, für die beste Regie, das beste Drehbuch, für die drei Schauspieler Bruno Alexander, Senta Berger und Michael Wittenborn und für die beste Tongestaltung. Verliehen werden die Lolas am 29. Mai in Berlin.